Und wir sind beim nächsten Tagesordnungspunkt 8, Beratung Haushalt 2025. Hier Beschluss zur Haushaltssatzung 25. Die Drucksache lese ich jetzt nicht vor, weil wir beschließen die jetzt heute nicht. Heute ist die erste Vorberatung dazu, ist natürlich auch im nächsten Ausschuss nochmal Thema dann.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich versuche es im Rahmen dessen, was jetzt möglich ist. Ein paar Dinge wollte ich Ihnen aus dem Haushalt konkret vorstellen. Ich habe in der groben Übersicht mich erstmal an die Präsentation des Kämmerers gehalten, der Ihnen ja mit der Einbringung des Haushaltes die groben Eckdaten schon vorgestellt hat. Sehen Sie es mir nach, wenn in der Präsentation Sie teilweise dann auch exakte Wiederholungen finden. Die Ziele des Haushaltes 2025, das nehme ich hier einfach nochmal auf. Ich wollte es nicht rauskürzen, weil ich der Meinung bin, dass das ein durchaus wichtiges... einfach nur klicken? Okay. Also, das hat der Herr Böge ausgeführt, das will ich nicht groß jetzt wiederholen. Ich will auch nicht betreutes Lesen machen, dass ich Ihnen jetzt hier einzeln vorlege. Das sind die Dinge, die er am 17. entsprechend vorgestellt hat. Das Gleiche gilt auch für einzelne Unterpositionen. Entschuldigung, da war ich jetzt zu schnell. Das muss ich mir erst dran gewöhnen, wie das richtig feinsinnig funktioniert. Er hat ja über die entsprechenden groben Eckdaten berichtet. Unterhalt, Straßen, Wege, Plätze. Da habe ich mir einfach die wesentlichen Strukturen, um die es dann geht, statt was wir damit machen, hatten wir auch letztes Mal schon mal dargestellt. Ich will vielleicht ganz kurz deswegen sagen, ein Thema habe ich mir einzeln rausgepickt, was mir persönlich wichtig ist. Das ist dieses Thema, was im dritten Spiegelstrich ist, Regeneinläufe reinigen, Entwässerungsmulden reparieren. Wir wollen die Regenabläufe, also endgültig gereinigt sind sie Ende dieses Jahres vollständig. Das, was ich dargestellt habe, was noch fehlt, ist die digitale Erfassung und Befahrung aller Regenentwässerungssysteme. Das ist deswegen wichtig, weil wir in manchen Kanälen dann auch entdecken bei der Befahrung, dass daraus sich Reparaturaufwand entsteht, weil eben diese Regenentwässerung tatsächlich dann teilweise zusammengebrochen ist. Das wussten wir nicht, weil sie wie hieß das Wort vorhin so schön, devastiert. Das Wort fand ich sehr schön, also letztlich, weil es halt nicht ordentlich gepflegt war. Das erkennen Sie vielleicht auch schon länger. Ich fühle mich dem Ortsbeirat Trebus inzwischen im Wort, dass wir spätestens bis Ende April des nächsten Jahres das Thema Regenentwässerung Parkstraße in Trebus endlich umsetzen und lösen. Das ist eine von den vielleicht jetzt nicht besonders werthaltigen, aber durchaus wichtigen Dingen. Wir wollen die Mulden entsprechend aktivieren. Wir wollen die entsprechende Regenentwässerung an eine vorhandene Leitung mit Sickerschacht entsprechend anschließen. Damit ist aus meiner Sicht das Thema Trebus zumindest erstmal etwas entschärft. Nicht ganz so sachgerecht, passt jetzt nicht richtig rein. Ich habe mal Beispielsfotos noch aus unseren Maßnahmen, was Sie sehen, Regenentwässerungsanlagen, die schlicht vollständig außer Funktion waren, einfach weil sie zugesetzt, zugewachsen inzwischen sind. Sie sehen Wurzelwerk, was sich dort entsprechend wiederfindet. Das wird eines unserer abschließenden Maßnahmen sein. Wir haben den Schwerpunkt in diesem Jahr schon rausgesetzt und da sage ich nochmal wirklich vielen Dank an die Beteiligten. Sie haben ja dankenswerterweise das Thema Unterhalt, Straßenwege durchaus im letzten Jahr also für das Jahr 2024 mit zusätzlichen Mitteln unterlegt, dank Ihrer Beschlussfassung. Die werden in diesem Jahr auch vollständig ausgereizt sein. Dadurch konnten wir hier schon viel machen und der letzte Rest ist dann halt Dinge, die ja noch, einfach beispielsweise will ich noch vorführen. Wir wollen auch, Molkenberg habe ich aufgezeichnet, mit Entwässerungssystem. Wir sehen, wir gehen von einer entsprechenden Anlegung von Regenentwässerungsmulden aus. Die schon länger dabei sind, wissen, das bedarf mit der Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde. Genehmigt sind sie noch nicht. ist aber auch dann eher eine kleinere Maßnahme. Ansonsten die klassischen zahlreichen Instandhaltungsmaßnahmen an unseren kommunalen Immobilien, die habe ich mir verkniffen, einzeln auszuweisen. Ich würde gerne dann für den Stadtentwicklungsausschuss, hoffe ich, von besonderem Interesse auf die Investitionstätigkeit übergehen. Diese Folie kennen Sie auch, die hatte Herr Böge Ihnen schon präsentiert. Im Kern vier große Maßnahmen. Die Hortstandorte einerseits an der Sonnengrundschule, andererseits aber auch an der Fontane-Grundschule, Fahrradparkhaus und große Freizeit. Da haben wir nennenswertes Investitionsvolumen in konkreten Projekten. Zu den Straßen komme ich auch danach gleich noch. Diese Folie ist auch nochmal, ist reine Wiederholung in Anführungszeichen von dem, was Herr Böge vorgestellt hatte. Soll nochmal deutlich machen, dass wir durchaus nennenswert auch hoffen auf Fördermittel oder entsprechende andere Beteiligungen. Das sehen wir dann bei der Breitscheidstraße. Gut, Auszahlungen für die Maßnahmen, wie sie auch in den Jahresscheiben aufgeteilt sind, soll ein entsprechender Überblick sein. Sie sehen, dass sich im Kern, das Thema Auszahlung, Investitionstätigkeit, wie sie sich nach den verschiedenen Gruppierungen macht, Anlagen im Bau, Hochbau, das ist klar, die Schwerpunkt der Hochbauinvestition ist der Hort Abenteuerland, Tiefbau entsprechend weniger, aber durchaus am Ende nennenswert. Zum Hort Abenteuerland, glaube ich, hatte ich schon mal hier ja auch ein bisschen präsentiert. Ich will einmal Luftbild von der Verortung. Sie sehen eine aktuelle Aufnahme von der Beräumung des Grundstückes, das wir dank Ihrer Beschlussfassung ja von der GIP gekauft haben, das entsprechend jetzt hergerichtet wird. Auch hier, ich weiß, Sie konnten es wahrscheinlich noch nicht wahrnehmen, ich bin erst heute mit der Präsentation fertig geworden. Sie finden diese Präsentation auch als Anlage zum heutigen Tagesordnungspunkt. Das heißt also, alles das, was ich Ihnen jetzt hier sage, können Sie dann wirklich auch in Ruhe nachlesen. Ich glaube, das ist für insbesondere Vorbereitung weiterer Haushaltsberatung wesentlich. Ob ich hier wirklich darstellen muss, warum man einen Hort braucht, weiß ich gar nicht. Ich habe es halt aufgeschrieben. Ja, die funktionale Ausstattung ist klar, was wir weiter brauchen. Der Hort selbst soll natürlich einerseits durch den Hort und durch die Schule genutzt werden. Also man möchte eine enge Verzahnung zwischen Schule und Hort erreichen, einfach um diesem Ganztagsgedanken auf dem Gesamtgelände gerecht zu werden. Ups. Hier sehen Sie die beiden wesentlichen Brocken, wo wir sind. 2025, 2026 die beiden Hauptinvestitionszeiten. Wir sind gerade tatsächlich jetzt bei der Vergabe der Planungsleistung Generalplanung. Wir wollen für dieses Projekt, aber das glaube ich, hatte ich auch schon im Ausschuss schon vorgestellt, einen Generalplaner schaffen, der also alle Gewerke entsprechend uns mit vorbereitet. Wir versprechen uns damit unterm Strich einen Zeitgewinn. Das hatte ich, ich glaube, ich hatte hier vorgestellt. Neubau Fahrradparkhaus. Einfach nur Ideenskizzen aus der Planung. Das heißt nicht, dass es genauso wahrgenommen wird, aber das ist tatsächlich die nächste wichtige, konkrete Maßnahme, die wir uns denken. Kurzbeschreibung ist auch klar. Das ist etwas, eine Umsetzung eines Projektes, das Sie auch schon länger kennen, Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof. Wir wollen das Fahrradparkhaus als zentrale Maßnahme entsprechend umsetzen, um das Bahnhofsumfeld zu entlasten. Es soll einen direkten Zugang zur Bahn entsprechend geben. Und ja, wir versprechen uns auch da nennenswerte Effekte. Die funktionale Ausstattung, klar, Barrierefreiheit, selbstverständlich. Die Einbindung digitaler Infrastruktur, die Einbindung von entsprechenden Versorgungsanlagen für E-Bikes und so weiter sind inzwischen, glaube ich, normal und selbstverständlich. Projektziel ergibt sich zum Teil eben auch aus dem Förderprojekt. Sie sehen, auch das ist eine Maßnahme, wo ja entsprechende Förderung zugesagt ist. Und hier die Zeitschiene, ich glaube, Herr Fettke hat es mal angefragt, woraus sich die Verschiebung der Zeitschiene ergibt gegenüber ursprünglichen Überlegungen. Der Fördermittelgeber hat uns hier entsprechende Jahresscheiben im Budget zugewiesen, die wir entsprechend umsetzen. Wir sind nicht in der Lage, ein solches Projekt von 3,5 Millionen erstmal vorzufinanzieren und dann die Fördermittel abzurufen. Deswegen die entsprechende Aufteilung in diese Planung. Die Planerleistungen werden gerade vergeben oder sind schon vergeben teilweise. Und mit der neuen Regelung, Hauptsatzung zum Thema laufende Verwaltung, glaube ich, werden wir die TGA-Planung als Geschäft der verlaufenden Verwaltung vergeben können. Auch da sage ich vielen Dank dafür. Sie machen uns das Leben etwas leichter. Ich will vielleicht noch mal hier, habe ich es einigermaßen konkret, dankenswerterweise, die einzelnen konkreten Leistungsphasen, wie sie umgesetzt werden sollen. Das Ziel ist also, im Oktober 2027 zu sagen, ja, es ist gelungen. Ob uns das so gelingt, werden wir dann sehen. Hm? Ist es lesbar oder Sie schmunzeln so? Okay, die Größe oder der Buchstaben oder wie? Okay, also Neugestaltung, große Freizeit hatten wir eben schon umfassend gehört, deswegen mache ich das ganz schnell. Kurzbeschreibung ist klar, Zugänglichkeit hatten wir besprochen, langfristiger Nutzen, denke ich, ergibt sich auch von alleine. Dass das auch eines unserer zentralen städtebaulichen Ziele ist, ich glaube, das versteht sich auch angesichts des Investitionsvolumens von selbst. Und ich glaube, Herr Wender hat darauf hingewiesen, dass man über das Thema an sich ja schon eine Weile redet. Es ist jetzt dankenswert greifbar. Ich hoffe, dass wir uns das entsprechend genauso dann auch umsetzen können. Zeitschiene, wie gesagt, entsprechend dieser Jahresscheiben, wie gesagt, als Schätzung. Und Sie haben es gehört, wir wollen die Konzeptplanung also so haben, dass wir den Fördermittelantrag rechtzeitig zum 30.11. stellen können.
Herr Wende? Spannend wäre ja beim Gesamtbudget, was ist der kommunale Eigenanteil dabei?
Entschuldigung.
Ich habe irgendwo mal was gelesen von 60%+20% Förderung.
Genau, es werden 80% Förderung gewährt. Das ist der gegenwärtige Erkenntnisstand. Also es soll gewährt werden, immer vorbehaltlich der Zustimmung des Fördermittelgebers. Und das bedeutet, dass wir bei 320.000 20% entsprechend gegebenenfalls selber darstellen müssen.
Aber dann will ich nur mal ganz leise sagen, dann waren doch meine 300.000, die wir selbst finanzieren, vorhin gar nicht so unqualifiziert,
weil von denen habe ich nur gesprochen. Es war möglicherweise ein Missverständnis, was Sie mit den 300.000 meinten, als ob die Gesamtmaßnahme in dem Bereich war. Also alles, ich würde es ganz entspannt sehen. Also wenn wir in der Nähe bleiben würden, wäre das gut. Und wenn es am Ende etwas teurer wird für uns selber, würde ich sagen, bei 80% Förderung ist es immer noch gut, weil es ist immer gut, wenn fremdes Geld in die Stadt fließt.
Herr Wendt und Herr Abitz. Ich mache das jetzt an der Stelle, einfach um es einmal jetzt ausgesprochen zu haben. Ich finde das richtig. Ich gehöre auch nicht zu denen hier in diesem Kreis, die permanent darüber reden, dass man immer nur die Projekte realisiert, für die es Fördermittel gibt. Egal, ob man sie braucht oder nicht. Ich finde das gut, weil ich glaube, dass da ganz viele weiche Standortfaktoren nebenbei bedient werden, die sozusagen auch Synergien in andere stadtentwicklungspolitische Prozesse bringen können, die wir gerade auch in Nord wollen und wünschenswert sind. Also in dem Sinne hat dieses Projekt meine Unterstützung. Was ich nur grundsätzlich bedauere, ist, dass aus der, wir müssen den Skaterplatz mal neu machen, im Bürgermeisterwahlkampf, als Herr Rudolph angetreten ist und viele gesagt haben, finden wir eine gute Idee, greifen wir auf, dann lange Zeit Ruhe war, dann mehrfach in den Haushaltsberatungen darüber gestritten worden ist, jetzt so ein Riesending daraus geworden ist, ohne dass es irgendwann irgendwo mal eine Verabredung, eine Entscheidung unter uns gegeben hat, wo wir gesagt haben, ja, finden wir gut, wollen wir, lasst uns doch gemeinsam daran zerren. Das ist das Einzige, was ich schade finde. Und zwar einfach nur schade, weil es heißt unterm Strich nur, das, was wir ja auch deutlich wurde, ne? Also die beiden Herren haben ja auch sehr explizit immer Richtung Verwaltung gesprochen, mit der sie sich abgestimmt haben, was alles toll ist, und wir alle sind einer Meinung. Natürlich können wir uns dazu gar nicht äußern, weil wir sind bis dato in der Form, in der Größenordnung noch nie gefragt und bedacht worden. Ich glaube, und ich will der Verwaltung an der Stelle nur sagen, ich glaube, dass es sogar eine Mehrheit auch in diesem Haus, auch in der alten Stadtverordnetenversammlung für diese Pläne gegeben hätte. Also man kann auch mutig einfach mal in so ein Gremium gehen und sagen, wollen wir diesen Weg wirklich, wollen wir den gemeinsam gehen und mal darstellen, welche stadtentwicklungspolitischen Ziele verfolgen wir mit dieser Investition für den Stadtteil Nord, für die Stadt Fürstenwalde und fürs Umland. Schön wäre es gewesen, aber Sie wollen es nicht, das ist bedauernswert.
Ach nee, man kann es auch einfach immer nur kaputt reden. Herr Apels.
Ja, danke. Also diese Neugestaltung Große Freizeit finde ich großartig, weil ich in diesem Kiez auch gerade mit unserem Anwohnertreff viel zu tun habe. Und wir wissen alle, es gibt da eine große Verdichtung an Wohnraum und an Menschen, die es genießen, auch mal vor die Tür ins Grüne gehen zu können. Wir hatten im Zusammenhang mit der Beteiligungssatzung vor der Corona-Zeit auch im Nordclub Zusammenkünfte, wo es darum ging, was man sich vorstellen kann in dem Kiez noch, wie er entwickelt werden kann. Da war zum Beispiel auch die Rede davon, dass man vielleicht Grillplätze schafft, die abgeschlossen sind, die man mieten kann. Gut, dieser ganze Vorlauf an Beteiligung ist ja an dieser Stelle auf der Strecke geblieben, sage ich mal. Also es gab diesen Spaziergang, okay, ich glaube aber, dass der ganze Prozess noch etwas mehr an Breite bedarf, als das, was wir jetzt als Basis oder als Grundvortrag gehört haben. Das ist aber auch in Ordnung. Was mir aber auf der anderen Seite wieder große Bauchschmerzen macht, ist, dass ich sehe, dass wir hier 3,18 Millionen Euro in den nächsten 3 Jahren ausgeben wollen. Und ich sehe, dass immer noch Menschen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zum Beispiel mit ihren Rollatoren auf der Straße gehen müssen, weil es keinen Gehweg gibt. Es gibt die Baulast der Stadt für alle Gehwege in dieser Stadt. Die müssen die Menschen, die am Ende der Raunerstraße wohnen, die haben größte Not mit ihren Gehhilfen, dort die Raunerstraße zu bewältigen, weil die Raunerstraße keinen vernünftigen Gehweg hat. Es gibt Probleme, die wir angesprochen haben, längst in der Langewaler Straße. Wir wissen, wie die Situation Verkehrsinfrastruktur dieser Stadt ist. So gerne ich solche wunderbaren Leuchtturmprojekte haben möchte, auch eben aus dem Grund, weil all die Dinge, die Stefan eben gesagt hat, stimmen und die treffen ja zu, macht es mir große Bauchschmerzen zu erleben, dass es, ich habe es ja vorhin bemerkt, Sie haben ja unseren Antrag sogar hingeschrieben daneben, damals, wir hatten diese 30%, das wären jetzt von diesen 800, weiß ich nicht mehr, 1000 Euro für die Sanierung von Gehwegen reserviert. Ich weiß von Christfried, dass es damals jährlich mehr ausgegeben wurde. Aber am Status quo, gerade bei den Hauptverkehrsstraßen, hat sich nichts geändert. Und ich sehe auch im neuen Haushalt keinen Hinweis darauf, dass da ein großer Schritt nach vorne kommt. Wir haben einen langen Vortrag bekommen über den Zustand unserer Verkehrsinfrastruktur und was notwendig wäre. Ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt, dass wir dann hier planen in eine zugegebenermaßen schöne Anlage, aber diese andere Seite so stiefmütterlich behandeln. Also ich weiß es nicht. Wir haben jetzt gerade gehört, wie die Entwässerungssituation in der Luchstraße ist seit 2022, ich war dabei, als das vorgestellt wurde, hier von einem Ingenieurbüro, dass da nun gar nichts passiert ist. Es ist symptomatisch, leider muss ich sagen. Und wunderbares Projekt, aber ich habe jetzt, gut, ich habe fertig.
Eine kurze Anmerkung dazu, wir haben es ja gerade jetzt noch überschlagen, sind 320.000, 350.000 Euro Eigenanteil, dafür können Sie nicht ein von den Projekten realisieren, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Und ich gehöre auch zu denen, die ja über Jahre schon aufgezählt haben und gemahnt haben, da müssen wir uns den Haushalt einfach mal angucken. Und da müssen wir durchforsten und müssen gucken, wie wir die 3 Millionen, die wir laut Gutachten brauchen, im Jahr aufwenden, erstmal für die Instandhaltung der Straßen. Und dann noch gucken, wo wir noch 1, 2, 3 Millionen für den Neubau und die Erweiterung von Geh- und Radwegen haben. Das können Sie jetzt gerne in dem tun. Also dann machen Sie Vorschläge tatsächlich im Haushalt, wie wir es darstellen. Und dann ist, glaube ich, jeder bereit, darüber zu diskutieren. Herr Geig, ich habe Sie gesehen, aber Herr Zschäpe war vorher noch dran. Frau Seiler, schön. Frau Seiler, bitte.
Okay, also ich würde es jetzt gar nicht so grundsätzlich machen, nur gerade jetzt im Zusammenhang mit der Haushaltspräsentation fällt mir jetzt nur ein Punkt auf, gerade weil das ja hier so ein großes, aus meiner Sicht auch richtiges und wichtiges Projekt ist, hätte ich mir einfach gewünscht, der guten Tradition folgend, dass wir eben nach dem Vorentwurf Leistungsphase 2 hier eben nicht nur Informationen bekommen hätten, sondern wie in der Vergangenheit ja richtigerweise immer einfach ein Grundsatzbeschluss uns vorgelegt worden wäre, dann hätte das Ganze, glaube ich, auch nochmal ein deutlicheres Signal zur Unterstützung des Projektes aus dem politischen Raum bekommen damit.
Herr Geige. Dann.
Mikro? Entschuldigung, ich wollte eigentlich mal auch was anschließen zu den Straßen, aber da kommen wir sicherlich noch zu. Ne? Also ich würde erstmal zurückstellen.
Also vielleicht ganz kurz, es war ja sehr viel Meinungsäußerung dabei, die ich zum guten Teil sehr gut verstehen kann. Also A, gleich grundsätzlich, ich bin auch der Meinung, eine Stadt darf sich in der Investitionspolitik nicht abhängig davon machen, was nun gerade gefördert wird. So dieser goldene Zügel des Fördermittelgebers nutzt der Stadt mittelfristig nicht wirklich. Aber in diesem konkreten Fall ist es so offenkundig sinnvoll, dass man sagt, diese Fördermittelchance wollen wir nutzen. Und ich habe sie auch so verstanden, dass sie das Ergebnis durchaus ja auch mittragen. Ob der Weg jetzt immer an jeder Stelle optimal war, weiß ich nicht. Tut mir leid, bin auch noch am Lernen, was das angeht. Wollen wir sicherlich besser machen. Aber auch zu sagen, das ist keine Maßnahme, die ich jetzt mit irgendwelchen Gehwegbedarfen, die wir in der Stadt wirklich ja unendlich haben, also gefühlt unendlich, das kann man halt nicht aufwiegen. Das ist ein anderer Bereich, gegeneinander ausspielen, glaube ich, funktioniert an der Stelle nicht richtig. Wir wissen einiges, was wir machen müssen und das, was wir vorschlagen, wir versuchen schon, sinnvolle Vorschläge zu machen. Dass Sie am Ende sagen können, wir finden es nicht sinnvoll, wir finden es anders besser, das ist völlig normal, das ist Ihr gutes Recht, das soll ja auch so sein. Das ist ja Sinn der parlamentarischen, sage ich mal fast, Debatte, also der Debatte im entsprechend in der Gemeindevertretung. Okay, würde ich an der Stelle jetzt...
Ja, Frau Seiler hatte noch mal zum Punkt davor.
Genau, ich würde gerne noch mal zurückspringen zur Drehscheibe Bahnhof. Und zwar wurde doch dort meiner Meinung nach 22, 23 schon einmal ein Fördermittelcheck übergeben, relativ medienwirksam. Ich glaube, Herr Zschäpe war sogar mit auf dem Foto in der Mutz. Und dieses Geld ist jetzt hier aber gar nicht verzeichnet, es taucht gar nicht auf. Und wenn jetzt erst mit der Planung begonnen wird, dann frage ich mich, was ist denn mit dem Geld passiert? Und warum?
Wissen Sie, worauf es sich bezieht? Es tut mir leid, das bin ich jetzt gerade überfragt.
Das war das Pressefoto, was Frau Seiler meint, wo Herr Papendieck mit auf dem Bild drauf ist und der Bürgermeister.
Der Scheck,
genau.
Das war aber also, die Inaussichtstellung, dass der, wenn ich es richtig weiß, der Haushaltsausschuss des Bundestages gesagt hat, diese Maßnahme wird von uns aus bewilligt. Das hat mit der konkreten Fördermittelbewilligung noch nicht ganz so viel zu tun. Man weiß, dass es der politische Wille des Haushaltsausschusses ist, dass dieses Geld aus dem Bundeshaushalt am Ende wirklich zur Verfügung gestellt wird. Entschuldigung, ich konnte es nicht richtig zuordnen, ja.
Und Herr Heiner hat es ja gerade gesagt, es hat sich ja auch verschoben, das Projekt, wenn ich es richtig verstanden habe, weil eben diese Auszahlung, die Zusicherung dieser Mittel erst im Laufe der nächsten Jahre passiert und deswegen später passiert und deswegen, also da war noch kein Geld geflossen an der Stelle. Das war ein reines Papier. PR-Papier. So, dann glaube ich, können Sie weitermachen, weil, genau, ja, Geige macht ja dann später weiter.
Gut. Also, jetzt ist eine, ja, da habe ich noch keine so richtig schöne Skizze dafür. Das soll oben, man kann es nicht so richtig sehen, das ist eine Planzeichnung für den Dachboden des Feuerwehrgebäudes und ein entsprechendes Beispiel, also ein Foto aus dem Bereich. Sie sehen, dort ist eine sehr große Fläche, die entsprechend nutzbar gemacht werden kann von der Raumhöhe und am Ende soll dort entstehen tatsächlich weitere Räume für die Feuerwehr, die entsprechend dringend notwendig sind. Es sollen Schulungsräume, es sollen Ruheräume entstehen und das soll halt im entstehenden, also in dem bestehenden Gebäude realisiert werden. Wir gehen davon aus, dass am Ende der Ausbau des Dachbodens unterm Strich günstiger ist, als wenn man ein weiteres Gebäude daneben errichten würde, was ja immer eine Alternative sein könnte. Ja, wie gesagt, vortragen, so will ich es einzeln nicht. Was Sie auch sehen werden, es steht dort Dachdämmung drin. Jetzt haben Sie doch gesehen, wieso. Das ist doch alles schon zugepflastert mit entsprechendem Trockenbau. Wir gehen im Moment davon aus, damit den aktuellen Vorschriften entspricht, dass der Innenausbau, der bisher erfolgt ist, eine verlorene Maßnahme war. Wir werden das abnehmen müssen und entsprechend ersetzen müssen. Und ansonsten, ja, de facto ist es ein Rohbau, Rohdachausbau, der entsprechend umgesetzt werden, also saniert werden müsste. Budget in auch zwei großen Scheiben, damit es in den Haushalt reinpasst. Wir wollen 2025 die notwendigen Planungsleistungen erbringen und dann 2026 die Maßnahme im Wesentlichen umsetzen. Das wird weitgehend verwaltungsintern vorbereitet. Ja, vorausgesetzt, dass Sie zustimmen.
Herr Wende.
Hier nur eine ganz vorsichtige Frage, die auch nicht gleich in die Öffentlichkeit dringen muss, auch wenn wir hier natürlich öffentlich tagen. Sofern die Stadt irgendwie mit dem Landkreis hinsichtlich der Buggenhagenstraße übereinkäme, wäre das nicht ein geeigneteres Grundstück, um dort gemeinsam die Kinder- und Jugendfeuerwehr mit all ihren Bedürfnissen mit unterzubringen, gleichzeitig bei der DLRG da sozusagen ein Stück weit eine Kooperation zwischen beiden Rettungseinrichtungen zu bringen? Ich frage einfach mal ganz vorsichtig, weil ich mir vorstellen könnte, dass auf dem einen Grundstück, wo wir sowieso, wenn es denn dann so käme, mit Geld rangehen müssten, um es zu sanieren, vielleicht Sinn machen würde, die Mittel in das Gebäude zu stellen und nebenbei dann gleich die Räume für die Löschzwerge und so zu schaffen.
Also ich bin im Moment der Meinung, dass es Sinn macht, für die Feuerwehr insgesamt die Räume zu machen. Wer sich dann in dem Gebäude umguckt, weiß, dass die gegenwärtigen Unterbringungsmöglichkeiten für die verschiedenen Abteilungen, auch für die Schulungsräume und sowas, dass die einfach für eine vernünftige Schulung nicht ausreichend sind. Einfach aus dem Raumzuschnitt. Deswegen, also ich habe über diese Frage einzeln nicht so nachgedacht, aber da das eine Eventualposition ist für den Fall, dass man mit dem Kreis einig werden könnte, was wir hoffen, weil wir da in guten Gesprächen sind, aber wir wissen es nicht. Und deswegen zu sagen, liebe Feuerwehr, da müsst ihr halt noch mal ein bisschen warten, vielleicht wird er noch ganz anders, das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein.
Naja, also ich gebe ehrlicherweise zu, die ganze Argumentation mit Schulungsräumen und so weiter ist jetzt ein Stück weit zumindest für mich neu in der Debatte, in den ganzen Prioritätenjahren, als wir Prioritätenlisten zu diesem Thema gefüllt haben, ging es vor allen Dingen immer um die Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr und für die Löschzwerge. Also deswegen, wenn es da jetzt einen deutlich größeren Bedarf auch der Kameraden vor Ort gibt, dann macht das natürlich Sinn, es an dem Standort zu machen. Aber ja, wenn es weiterhin nur für die, nur könnte man vielleicht zwei Projekte oder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, mit dem wenigen Geld, was wir haben.
Man müsste an der Stelle, wenn wir nur mal darauf hinweisen, es hat ja schon Nutzung der Boote, der vorhandenen, nicht so richtig geklappt untereinander, die vielleicht möglicherweise gegenseitig zu nutzen. Aber man müsste an der Stelle, wenn man das denken könnte, und man könnte es zumindest mal nachfragen, um es eben auch geprüft zu haben, ob dann sozusagen es auch aus Sicht der Jugendabteilung der Feuerwehr, der Löschzwerge sinnvoll wäre, an einem anderen Standort sozusagen Räume zu Räumlichkeiten zu haben, als an der Feuerwache selbst. Also das wäre jetzt quasi ja noch dann zu klären als Hauptpunkt an der Stelle, weil wenn die sagen, nee, das macht nur Sinn, es direkt hier zu haben, weil alle Materialien, alles da ist, ansonsten hätten wir zwei Standorte und müssten das doppelt bestücken. Ich weiß nicht konkret, wie die arbeiten an der Stelle. Deswegen, wenn, dann sollte man das, glaube ich, als erstes klären.
Aber wie gesagt, ich nehme es trotzdem mal im Kopf mit. Vielen Dank. Okay, dann kommen wir zu einem unserer Neuerwerbungen. Wir haben inzwischen das Bahnhofempfangsgebäude in Besitz genommen. Ich habe mal ein Beispielfoto von der gegenwärtigen Situation Heizverteiler gegeben. Wir haben eine, ich sag's mal, Zwischenlösung Elektroheizung dort entsprechend installiert zu vernünftigen Konditionen, also nicht sehr aufwendig. Die Heizung selber, die Heizungsanlage war nicht mehr reparabel. Wir wollen insgesamt das Bahnhofempfangsgebäude energetisch sanieren. Das Fördermittelmanagement der Stadt ist da dankenswert aktiv und guckt, dass wir das entsprechend in die Förderkulisse auch für Stadtumbauprogramm am Ende nutzen können. Die Maßnahmen selber, werden Sie sehen, klar, logisch, wenn man ordentlich energetisch saniert, sparen wir Betriebskosten, aber natürlich werden wir auch das Thema nutzen, dann entsprechende, ja, die elektrischen Anlagen entsprechend zu erneuern, Heizlüftungssysteme, Sie können es selber lesen. Dass Klimaschutz und Energieeinsparung eines unserer wesentlichen Maßnahmen ist, auch um zum Thema Klimaschutz in der Stadt insgesamt beizutragen, versteht sich von selbst. Die einzelnen Maßnahmen, wie gesagt, möchte ich nicht benennen jetzt. Kostenaufstellung als erste, so als Vorgabe, 200.000 Euro Planungsleistung im Jahr 2025, Umsetzung dann 1 Million im Jahr 2026. Die Vorbereitung entsprechend laufen, wie gesagt, das Fördermittelprogramm ist identifiziert, die Planung dazu wird vorbereitet.
Herr Tschiebel, dann Herr Geike. Kurze Bitte, also wenn da jetzt hier so viel Geld reinfließt und ich zweifle jetzt nicht an, dass das nötig ist, wäre natürlich schön, wenn wir mal ein Nutzungskonzept für das Gebäude bekommen würden.
Danke. Herr Geike. So kenne ich es eigentlich, dass wenn man investiert über 2,5 Millionen oder rund 2,5 Millionen, macht man erst, wenn man ein tragfähiges Nutzungskonzept hat. Das hatten wir ja damals beim Kauf schon angemahnt, macht man eigentlich, wenn man Gebäude kauft. Macht man es auch. Jut, nur ist es bei der Stadt ein bisschen anders, haben wir ja eingesehen. Aber bei 2,5 Millionen sollte man noch sagen, wie 1, sieht...
1,2.
Wie bitte?
1,2.
1,2 Millionen.
Entschuldigung, habe ich jetzt, ich habe zusammengezogen. Entschuldigung,
1,2 also gut, Millionen. Aber trotz, aber auch bei 1 Million macht das
auch
Sinn.
Auch 1 Million ist ja viel Geld. Also das würde mich schon mal interessieren, wie soll die spätere Nutzung dann sein?
Also vielen Dank, das sehe ich genauso. Das wird Ihnen auch entsprechend zugeleitet. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt in luftleeren Raum gesenkt sind, aber wir haben tatsächlich das Problem, dass wir es jetzt erst übernommen haben, dass wir vom ehemaligen Eigentümer ehrlich gesagt nicht wirklich nutzbare Daten übernommen haben. Das heißt, wir müssen bestimmte Dinge auch, was Gebäudezustand und so weiter angeht, erstmal selber jetzt verbindlich aufhängen. Aber es gibt konkrete Nutzungsideen, die wir Ihnen gerne natürlich auch präsentieren, allerdings noch nicht am 19.
Herr Fettke.
Ja, also das Thema hatten wir ja, der Schäfer hat es ja schon angesprochen, Herr Geike jetzt auch nochmal. Also das Thema hatten wir ja auch schon im letzten Jahr. Ich hatte dazu auch im September und im Dezember 2023 nochmal auf die Verordnung und Ausführung des Haushaltsplans verwiesen und auch nochmal auf den Paragraph 16 zum Thema Investitionen. Und die dürfen erst veranschlagt werden, nicht einfach nur so, sondern um natürlich auch inhaltlich klar zu sein, was Herr Geike gesagt hat, wenn die Pläne Kostenermittlung und Erläuterung vorliegen. Und ich kann mich da auch noch mal mit den Kollegen anschließen und nochmal wiederholen, dass Sie bitte darauf achten, dass diese Unterlagen wirklich dann auch zur Verfügung stehen für die Veranschlagung im Haushalt. Ja. Vielen Dank.
Ist gut.
Also zumindest, das ist mein Verständnis, aber gut. Gibt es weitere Fragen? Keine, dann Herr Hein.
Gut, vielen Dank. Brandschutzmaßnahme Sonnengrundschule ist eine Maßnahme, die wir auch schon ein Stück vor uns herschieben. Wir müssen Auflagen der Bauaufsicht entsprechend umsetzen. Es ist schon 2021 entsprechend festgestellt worden und am Ende geht es darum, Rettungswege einzuhalten und ja, Maßnahmen will ich auch nicht einzeln vorlegen. Also die konkreten Maßnahmen dann, die Herstellung eines zweiten Fluchtwegs entsprechend Schulbaurichtlinie, die entsprechenden Raumabschlüsse, dass entsprechend Brandschutz gerechte Abschlüsse zu Fluren und Treppenräumen dargestellt sind. Entschuldigung. Auch dies eine etwas insgesamt größere Maßnahme, 386.000 und 105.000 im Jahr 2026 wird gerade vorbereitet. Okay. Nein, leider nicht. Leider nicht. Und das ist auch, wie gesagt, das ist noch nicht die Gesamtsanierung der Schule. Das ist einfach tatsächlich Umsetzung von einer entsprechenden konkreten Auflage. Wir sind ja dieses Jahr, das wissen Sie, bei der Sigmund-Jähn-Grundschule. Und hier wird das entsprechend umgesetzt in der Sonnengrundschule. Und wir hoffen, dass das damit dann das Thema geklärt ist.
Ich will noch mal ganz kurz sagen, Entschuldigung, weil ich habe mir jetzt auch noch mal, ich will einfach aufklären, den Paragraph 16 der KommaKV Brandenburg durchgelesen und es geht hier explizit um Investitionen. Wir machen hier und beschließen den Haushalt und einen Haushaltsposten, einen Ausgabeposten. Wir beschließen nicht die Ausgabe selbst. Die Ausgabe selbst wird dann mit einem Grundsatzbeschluss beziehungsweise mit dem Beschluss zum Projekt selbst gefasst und dementsprechend betrifft das, was Herr Fettke aus meiner Sicht gesagt hat, jetzt nicht ins Thema Haushalt, weil ich beschließe nicht konkret die Investition und die Maßnahmen als solches. Ja, nur noch mal zur Aufklärung an der Stelle, zumindest was die Ansicht aus meiner Sicht angeht. Herr Zeibelt, ganz kurz, ja.
Können Sie noch mal kurz bei der Sonnengrundschule aufschlüsseln, was, wo, wie dieser große Posten zustande kommt für nur 6 Durchbrüche?
Es sind nicht nur 6 Durchbrüche, es ist umfassender tatsächlich, also ist das einzelne Brandschutzkonzept habe ich jetzt nicht dabei, könnte ich Ihnen gerne nachreichen, aber es ist wirklich eine relativ umfassende Planungsanlage. Also wenn es nur 6 Durchbrüche sind, haben Sie recht.
Es geht noch um mehr. Also
6 definitiv, ja, okay. Definitiv. Ja.
Herr Fettke.
Ich nehme meine Meldung nochmal zurück.
Dann Herr Hein.
Gut, eine Einzelmaßnahme, wirklich nur als Beispielfoto. Sie kennen das Thema schon. Wir sind tatsächlich sehr viel langsamer vorangekommen, als ich mir das gedacht habe und auch, glaube ich, als Herr Rudolph das gedacht hat. Es geht ja immer noch um die Frage, dass man Ihnen zur Entscheidung vorlegt, wollen wir den Festsaal zu einem Konferenzzentrum umbauen, letztlich im weiteren Sinne. Ich habe hier einfach eine Ideenskizze von einer, die uns mal dazu vorgelegt ist, wie man es neu möblieren könnte. Bitte, es geht nicht darum, dass es so passiert, aber ich hatte kein anderes Beispielbild dafür. Immer noch um die Kernfrage, habe ich das so schlecht formatiert, das tut mir leid, geht immer noch um die Frage, ob man sagt, okay, dieser Raum wird von einem allgemeinen Veranstaltungsraum mehr oder weniger zu einem Tagungsraum umgesetzt. Ich glaube, unstreitig ist, dass die technische Ausstattung jedenfalls im gegenwärtigen Stand keinen Bestand haben kann. Die etwaigen Überlegungen für eine dauerhafte oder feste Möblierung, die kann ich Ihnen noch nicht vorlegen. Wir sind gerade im Moment dabei, entsprechend Grundlagen zu ermitteln, die Ausschreibung und entsprechend Planungsleistung auszuschreiben. Also tatsächlich, ich sage mal, rechtskonform den Planer dazu zu finden, der uns da konkrete Vorschläge zu macht. Und erst dann, denke ich, kann man Ihnen einen Vorschlag machen, wollt ihr das so oder sagt er, es soll nach wie vor, ich sage es mal, multifunktionaler Veranstaltungsraum sein. Aber das sind Dinge, die muss man, glaube ich, grundsätzlich noch mal bereden, welche Chancen es da gibt. Aber tatsächlich muss man ehrlich sagen, in diesem Jahr gab es keine messbaren, sinnvollen Fortschritte dazu. Das hatte ich mir etwas anders gedacht. Wir haben erste Angebote für die Veranstaltungstechnik. Aber jetzt zu sagen, wir kaufen die Technik und danach wird es umgebaut, fand ich jetzt auch nicht ganz so klug. Gut, Tiefbaumaßnahmen habe ich jetzt ein paar benannt. Also hier einmal zusammengefasst, den Luchweg sehen Sie dort entsprechend auch, Ortsdurchfahrt Trebus. Ob das so kommt, weiß ich nicht, weil der Landesbetrieb da, wie soll ich sagen, offenkundig auch seine eigenen Schwierigkeiten in der Abstimmung hat. Achso.
Herr Wettke, war es eine neue Meldung?
Ja, das war eine neue Meldung. Können Sie nochmal die Folie da zurückgeben, die Sie da gerade hatten?
Die Übersicht der Tiefbaumaßnahmen.
Ja, nee, diese Übersicht der Tabelle, die Auszahlung der Investitionen. Ich sehe jetzt die Präsentation nicht mehr.
Ja, die sieht man ja im Moment nicht, weil im Moment sehen wir Sie.
Wir müssen ja mal ein bisschen okay. Hier hin und her zwischen. Es geht gleich wieder, gleich sehen Sie auch die Präsentation.
Ach so, das. Genau, auf Seite 45 müsste es sein, ne? Halt, da.
So, Herr Fettke, jetzt Ihre Frage.
Ja, jetzt, und das ist ja das Thema, was ich, wie hat es ja gerade nochmal gesagt, bezüglich der Com-HKV. Und das ist ja genau der Punkt, auf was der Paragraph 16 meines Erachtens abzielt, dass, jetzt gucken Sie mal auf die Überschrift, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen erst veranschlagt werden. So ist es dort im Absatz 2 genannt, wenn Voraussetzungen erfüllt sind. Und genau das ist das Thema.
Ja, nochmal, Herr Fettke, der Absatz, der Paragraph 16 bezieht sich auf Planungs- und Steuerungsgrundsätze und nicht wie die Paragraphen davor, nämlich 1 bis 13 zum Thema Haushaltsplan. Ja, das ist ein neuer Abschnitt, in dem sich der Paragraph 16 befindet. Und wie gesagt, hier, wir beschließen doch tatsächlich nicht die Investitionen, diese Auszahlung, wir beschließen Haushaltsposten, damit die Verwaltung anfangen kann zu arbeiten, nämlich Planungsleistungen durchzuführen, die dann gegebenenfalls auch noch per Vergabe hier beschlossen werden müssen, um dann tatsächlich dann die Investitionen zu beschließen und sie auszugeben. Also das ist, also haben wir jetzt eine verschiedene Ansicht, ich weiß nicht, wer genau recht hat, aber ich bin zumindest überzeugt, dass ich das so lese, wie es auch gemeint ist, weil der Paragraph 16
gehört. Dann versuche ich nochmal, okay, vielen Dank, werden wir sicherlich an der Stelle nicht lösen, dann versuche ich nochmal den Kommentar dazu und dann.
Redke, ich weiß ja, dass Sie auch, ich glaube, aus der Diskussion im Landkreishaushalt, da gab es ja auch eine entsprechende Problematik ja. dazu, das ist mir düster im Gedächtnis, ganz präzise weiß
da
ich die Lösung
jetzt
auch
nicht.
Deswegen, ich kann mich daran erinnern, ja. aber wie gesagt, ja. das glaube ich, die Diskussion müssen wir jetzt heute hier nicht nochmal aufrufen. Das können wir sicherlich mal grundsätzlich erklären. Gerne.
Okay. Ganz kurz, Herr Schäfer hat sich noch gemeldet.
Ach so. Genau, also ich will jetzt nicht die Diskussion fortführen, sondern mal ganz kurz zurück zu der Tabelle, eine Seite davor. Da sind ja jetzt Maßnahmen dabei, zum Beispiel im Rudolf-Freitschatz-Straße steht es ja vor und unten 1135 Dr. Wilhelm-Kühl-Straße. Da sind jetzt Auszahlungen angegeben. Da ist ja wahrscheinlich bei der Bratschett-Straße und Kühlstraße die Stadt der Träger der Maßnahme. Ist die Auszahlung jetzt hier das, was das Projekt insgesamt kostet, oder sind das schon die Anteile, die das Land mitträgt, abgezogen, als also quasi die Einzahlungen?
Also Sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Bratschett-Straße führen wir durch und da kriegen wir vom Land entsprechende Refinanzierung. Die ist hier nicht dargestellt. Das ist nicht der rein kommunale Anteil, sondern andersrum. Aber bei der Külzstraße gehen wir davon aus, dass es vom Landesbetrieb im Wesentlichen gemacht okay. wird. Da sind es dann unsere Anteile entsprechend.
Gut, das heißt also, die Maßnahme Breitscheidstraße ist insgesamt teurer, aber es ist eben schon die Einzahlung des Landes abgezogen.
Nein, ich hoffe nicht.
Bei der Breitscheidstraße nicht?
Bei der Breitscheidstraße nicht, bei der Külzstraße ist es unser Teil, den wir am Ende auf der Länge des Projektes okay. in den verschiedenen Jahresscheiben
vermutet. Das heißt also, die wobei, wie gesagt, Belastung für die Kommune reduziert sich bei der Breitscheidstraße, weil das Land
definitiv,
die Hälfte trägt.
Das ist eine Einzahlung vom Land, die man entsprechend dann auch dagegen rechnen muss. Müsste ich aber nochmal genauer nachreichen. Ups, ich hoffe mal, dass ich das richtig sage. Also ich habe nur ein Beispielfoto wieder gemacht. Projektziele ist klar, Gehradweg auch klar. Gut. Diese Meitner Straße.
Ganz kurz, Herr Zeibelt.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, zur Rudolf-Bretschitt-Straße ist es da noch, da steht ja in Planung. In Planung heißt es, man kann da theoretisch noch die Planung anpassen, weil an der Kreuzung, wenn Sie vielleicht nochmal ein Bild zurückgehen oder zwei. Ja, also zu dem Bild, zur Karte von der Rudolf-Breitscheid-Straße, vielleicht noch mal eins weiter. Wobei da auch.
Halt, Moment, Sie meinten einen davor.
Ne? Das hier, nee, das meinte ich. Genau, dann unten am unteren Ende, ja, das war eben auch drauf. Diese Kreuzung dort, wo die Hauptstraße quasi links abbiegt, das ist eine relativ gefährliche Stelle. Also wenn man es irgendwie noch berücksichtigen kann, dann wäre es toll, da einen Kreisverkehr wahrscheinlich hinzubauen, denn auch die Spreevorstadt, also dieses geplante Neubaugebiet, was da kommt, da wird mehr Verkehr dort sein. Für Fußgänger und Radfahrer ist das eine wahnsinnig gefährliche Stelle, wenn man vom Lützowring kommt, Richtung Spree, also die Breitscheidstraße quasi geradeaus weiterfährt, dann kommen von rechts die Autos, die da durchaus mit 50 um die Kurve rumfahren können. Und das kann man als Kind, also als Erwachsener kriegt man das so hin. Da war auch im Sommer erst ein Unfall an der Stelle, wo ein Radfahrer angefahren wurde. Ich glaube, ein Kreisverkehr oder irgendwas anderes als diese Verkehrsführung, wie sie jetzt dort ist, wäre wesentlich besser. Auch wenn man von der Rudolf-Breitscheid-Straße von der Spree aus kommt, von der Stadtseite und geradeaus rüberfährt, dann ist es schwierig einzuschätzen, die Autos, die jetzt geradeaus fahren oder links abbiegen, wo die jetzt hinwollen eigentlich. Also das ist eine ziemlich gefährliche Kreuzung und die sollte man irgendwie umbauen.
Herr Zschäpe. Also wenn Herr Hein direkt auf die Frage von, dann würde ich sozusagen, ich würde sonst noch aus der Vergangenheit dazu was sagen, aber natürlich hat Herr Hein das Erstrederecht.
Also gut, kurz hören.
Ja, gut, dann mit seiner Zustimmung, dann sage ich kurz was. Also die Kreuzung dort unten ist auf ausdrücklichen Wunsch des Landesbetriebs Straßenwesen nachträglich noch in die Maßnahme reingenommen worden, weil das als Sicherheitsrisiko eingeschätzt wurde. Die Platzverhältnisse erlauben keinen Kreisverkehr, aber dort ein sicheres Queren für Fußgänger und Radfahrer, so der Wunsch des Landesbetriebs, das deswegen eben mit reingenommen hat, ist eine wesentliche Aufgabe auch beim Umbau dieser Kreuzung.
Aber vielleicht muss man auch trotzdem auch noch sagen, Sie haben natürlich völlig recht, mit der Realisierung der Spreevorstadt, wenn da wirklich jetzt so die Wohnhäuser so kommen, wie wir uns das denken, dann wird insgesamt ein Mobilitätskonzept für das Quartier erforderlich sein. Das gilt ja, Leistikostraße gilt genauso wie für die Breitscheidstraße. Das kann man jetzt, das ist noch nicht so, dass man sagt, dass die zukünftigen Verkehre, die hoffentlich entstehen werden, dort entsprechend abgebildet sind.
Herr Schiemann.
Ist in der Planung der Rudolf-Breitscheid-Straße auch vorgesehen, wenn die Autobahn mal wieder dicht ist, dass die LKWs da in beide Richtungen fahren, von der Breite oder so? Weil das ist ja momentan doch ein bisschen kompliziert, wenn die Autobahn dicht ist. Ist das da schon mit einberechnet worden in die Straße?
Die fahren da halt lang tatsächlich. Also straßenverkehrsrechtliche Eingriffe, glaube ich, dass man LKWs dort raushalten will, sind mir nicht bekannt.
Nee, da ging nicht um, aber dass die LKWs rausgehalten werden, sondern nee, dass die Straßenbreite dementsprechend berücksichtigt wird, dass da niemand angefahren wird. Darum ging es eigentlich bloß.
Ich gehe davon aus, dass das entsprechend mit berücksichtigt ist, natürlich.
Ja. Okay.
Ja. Herr Zschäpe kann aus seinem Erfahrungswissen gleich
wieder. Herr Zschäpe. Ein wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Maßnahme ist ja, dass der Radverkehr und auch die Gehwege, die ja zum Teil da auch nicht vorhanden sind, sondern in schlechtem Zustand sind, dass beides in guter Qualität beiderseits der Fahrbahn, also damit werden die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer deutlich verbessert und die Fahrbahn wird eine Breite haben, dass dort sich LKWs und Busse eben begegnen können.
Ja, das ist die Idee. Gut, okay. Ups, Entschuldigung. Breitscheidstraße. Genannt. Diese Meitnerstraße, Sie wissen, dass wir, ist auch draufgeschrieben, dass wir dort ja entsprechende gewerbliche Entwicklung planen, einerseits, andererseits aber auch, dass entsprechend der Schulcampus dort ja mit entsteht. Und ja, wir wollen dort Geh- und Radweg mit schaffen, um dort auch eine entsprechende Straße, die auch den Erschließungsanforderungen von einem etwaigen Nutzer auf den beiden B-Plan-Gebieten machen. Sie werden feststellen, auch hier ein durchaus nennenswertes Budget. Es ist eine Gemeindestraße, von daher sind wir da alleine dran. Klammer auf, nicht ganz. Die Eigentümer, die Anlieger rumrum werden natürlich entsprechend teilweise Erschließungsbeiträge mit in Haftung genommen, möchte ich mal fast sagen. Spreecampus, in dem Zusammenhang eine Maßnahme, die uns auch aus dem Thema Mobilitätskonzept, glaube ich, das hatten Sie schon mal auch im Stadtentwicklungsausschuss oder auch, ich glaube, in Stadtverordnetenversammlung mit beschlossen, Radwegebau Richtung Lange Wahl. Ich sage gleich noch was zur Rauenschen Ziegelei. Wir halten es für richtig, dass im Zusammenhang mit dem Spreecampus das Thema Radverkehr auch für die Schüler dort in dem Bereich gelöst werden wird und wir das entsprechend also zum Teil beidseitig und danach weiter rausführen, statt auswärts Richtung Lange Wahl hin einseitig fortführen wollen, den G-Radweg. Also für mich ist das auch eine wichtige Maßnahme. Ich habe die Diskussion zur Rauenschen Ziegelei durchaus verstanden. Mein Gedanke war dazu, dass wenn die Breitscheidstraße gemacht ist, dass wir dann natürlich auch von da aus dann Richtung Rauenschen Ziegelei planen, wie man die konkrete Radwegebeziehung da auch schaffen kann. Also deswegen sage ich, wir haben das, wollten das nicht missachten, aber in dem konkreten, gut, die Formatierung ist nicht optimal, in dem konkreten kam es uns vor, dass es in dieser Reihenfolge sinnvoller wäre, eben wegen des Spreecampus, die der Landkreis dort entsprechend ja gerade baut.
Herr Apitz und dann Herr Zeibel.
Bricht denn der Radweg an der Stadtgrenze ab oder wird er bis Lange Wahl durchgeführt?
Also es ist ja, wenn ich es richtig verstehe, ist es quasi der Lückenschluss, der noch fehlt, weil ein Teil Radweg rauswärts ja dann schon existiert.
Tatsächlich?
So. Na ja gut, ich bin da ewig nicht lange. Ich habe es so gesehen, aber es ist, ich
über, nee,
meiner will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich hatte Frau Richter auch so gefragt.
Also nicht, dass das wieder so...
Nein, es, also ins Nirvana soll er nicht gehen.
Also wir kennen ja diese Steuersünden, ne? Die kommen ja dann unter Umständen auch mal im Fernsehen vor. Also nicht, dass der Radweg dann irgendwann endet und ja, da nichts ist. Sowas gibt es ja durchaus.
Also wir hatten das ja... prüfe es nochmal ausdrücklich nach, ich danke für den Hinweis, ja, aber wie gesagt, mein Kenntnisstand ist, weil sonst ins Nirvana rein hätte ich es auch nicht gewollt.
Weil sonst wäre das auch eine Sache, die wir mit dem Kreis in Kooperation ja, lösen müssten.
Ja.
Herr Zeibel.
Also nochmal kurz auf den Punkt eingehend, es gibt in Lange Wahl noch nicht mal einen Gehweg da am Eingang. Ich weiß, dass ich da letztens erst lang gelaufen bin tatsächlich.
Okay.
Und ich bin jetzt nicht sicher über die Autobahnbrücke, ob da was ist. Da ist was, okay. Ansonsten, meine Frage zielt eher auf die andere Seite dieses Radwegs und zwar Richtung Stadt, also Richtung Fürstenwalde rein, Richtung Innenstadt. Denn die meisten Schüler, die da hinfahren, die werden ja sicherlich irgendwie aus dem vom Bahnhof kommen oder, also es geht ja vor allem wahrscheinlich um Schüler, dass die da vernünftig langfahren können. Und wenn die aus der Innenstadt kommen, dann müssen sie höchstwahrscheinlich an der Langewaler Straße langfahren, an der es keinen Radweg gibt. Wie ist denn da die Planung und warum ist denn diese Maßnahme nicht mit einer höheren Priorität drin, an der Langenwalder Straße mal für bessere Verhältnisse zu sorgen?
Ich wollte sagen, dass...
Herr Hein, beziehungsweise dann Nein, Herr Tschäpe.
Herr Tschäpe kann das gut.
Herr Tschäpe. Ich würde da anschließen mit der Frage, also Herr Hein hat uns ja gezeigt hier, dass eine Fahrbahnerneuerung der Langenwalder Straße für 180.000 Euro eingeplant ist. Die Fahrbahn ist sicherlich im schlechten Zustand, gar keine Frage, aber der Radweg auf der Gewerbegebietsseite ist natürlich noch in einem viel, viel schlechteren Zustand. Der hat ja auch schon zum Teil überregional Schlagzeilen gemacht. Also von daher greift jetzt das, was Herr Apitz vorhin gesagt hat, da finde ich es jetzt auch problematisch, dass ein zugegebenermaßen schlechte Fahrbahn jetzt hier vorgezogen wird gegenüber einem extrem schlechten Geh- und Radweg auf der Seite.
Aber nochmal mein Verständnis, es ist doch, in der Langewaler Straße gibt es keinen Radweg. Ist das ein Geh- und Radweg?
Genau, Gehweg radfahrerfrei auf der Gewerbegebietsseite.
Also gemeinsame Nutzung. Weil dann überlege ich mir immer, wo schon tatsächlich Radwege abgeordnet wurden bei uns, wo man vielleicht doch noch fahren könnte. Und da ist es aber weiter nutzbar. Und dann sind wir wieder an der Stelle, tatsächlich mit einer neuen Fahrbahn, macht es das Fahren dann auf der Straße vielleicht auch wieder ein bisschen sicherer möglicherweise. Wir hatten ja auch das Thema auch da schon, Fahrradstreifen, Fahrradschutzstreifen und die Unterschiede, da ist die Straße nicht breit genug. Ich persönlich bin ein Fan von, ich fahre lieber Rad auf der Straße als auf so einem Radweg, weil erstens werde ich auf der Straße deutlich besser gesehen von den Fahrzeugen. Zweitens, wenn ich den Fahrradanhänger hinten dran habe, wenn ich die August-Bebel-Straße ist quasi mit einem Fahrradanhänger auf dem Radweg, der ja wirklich vorhanden ist, einfach nicht machbar, weil meine Kinder am Ende der August-Bebel-Straße Gehirnerschütterungen haben. Bei all den Einfahren und ausfahrenden Straßen und Bordsteinen hoch und runter und links und rechts Gefahren, Das muss man alles noch mal so betrachten. Aber grundsätzlich, Lange Wahler Straße ist halt zu schmal für einen Fahrradstreifen oder Fahrradschutzstreifen. Und ich glaube auch, das ist jetzt Glaube, kein Wissen, mir fehlt die Fantasie, wo da auf beiden Seiten dann wirklich qualifiziert ein Geh- und Radweg hin kann, ohne dass die Bäume gefällt werden und wenigstens überhaupt reicht der Platz. Also das ist, ne, Herr Zeibel.
Also das Platz ist da auf jeden Fall. Also der ist nicht immens, aber da wäre Platz. Also es gibt einen Gehweg, den viele als Radweg nutzen, in Ermangelung an Alternativen. Der ist wirklich schlimm. Also da kann man eigentlich nicht fahren. Und Kinder, also klar, wenn man die Kinder selber am Anhänger hat, dann ist was anderes. Aber wenn die Kinder mal selber fahren sollen, dann kannst du die nicht auf die Lange Wahler Straße schicken. Das geht nicht. Das ist, da fahren Leute mit 80 lang und die ist relativ schmal. Da würde ich niemals ein Kind lang schicken, diese Straße. Deswegen verstehe ich, warum dieser Radweg jetzt so viel wichtiger ist, wenn die Leute gar nicht zu dem Radweg erst hinkommen. Also die kommen ja, da kommt ja niemand hin zu diesem Radweg. Also
dieser Teil ist eine Neuerrichtung. Die Instandsetzung wäre hier gar nicht betroffen. Deswegen, ich nehme das auf, kann ich Ihnen jetzt noch nicht zusagen, aber habe ich verstanden. Aber es wäre nicht als Investition die Herrichtung sozusagen des Gehweges oder Ertüchtigung. Das ist eine Instandsetzungsmaßnahme, die unter der Position Unterhaltungsstraßen entsprechend subsumiert würde.
Zum Thema
ja,
nochmal.
Ich sag's ja nur.
Also. Zum Thema, also ich habe gesagt, ich persönlich fahre lieber auf der Straße, möglicherweise mit so einem Schutzstreifen. Ich habe nicht darüber geredet, Kinder. Und dann muss man immer, natürlich geht es auch um kurze und schnelle Wege und natürlich auch zu einem Thema Klimaschutz und die Leute dann eben alternativ zu anderen Fahrzeugen zu bringen als einen Pkw. Aber ich habe ja trotzdem, wenn ich jetzt mit Kindern unterwegs bin, die Möglichkeit, erstens die Nebenstraßen zu benutzen oder ich nehme dann tatsächlich die August-Bebel-Straße und die Bahnhofstraße, wo dann Geh- und Radwege sind. Die ist ein Ticken länger, aber dann im Sinne der Sicherheit, ja, ist es dann manchmal nicht der schnellste Weg, der sicherste ist. Ne? Das lernt man den Kindern und bringt das ja bei, dass nicht immer der schnellste Weg der sicherste ist. Und dann muss man denen dann zumindest in den Kopf. Also es gibt Möglichkeiten, zu diesem Radweg zu kommen mit anderen Radwegen. Weil an der Stelle, und ich bin da völlig bei Ihnen, manchmal verstehe ich gar nicht, und ich bin jetzt da auch neue sachkundige Einwohner im Kreis, wo man tatsächlich Radwege zwischen Orten baut und im Ort selber muss ich absteigen, muss dann irgendwas machen, aber ich komme gar nicht mehr weiter. Ne? Ich habe dann zwischen den Orten super tollen Radweg, aber komme in den kleinen Orten dann gar nicht mehr weiter an der Stelle. Ist dann manchmal auch die Frage. Und die kann man sich tatsächlich bei dem Weg stellen und der Appels, ich gebe Ihnen da auch recht, der muss natürlich am Ende bis nach Lange Wahl führen, aber die Stadt geht ja noch nach der Brücke weiter. Also man ist ja nicht gleich in Lange Wahl oder, also wir reden ja über einen relativ kurzen Abschnitt zwischen Fürstenwalde auf der anderen Seite der Autobahn und Lange Wahl. Und da ist ja auch ein Neubaugebiet. Man müsste tatsächlich dann, glaube ich, gar nicht mit dem Kreis, sondern eher mit der Gemeinde Lange Wahl oder dem Amt Scharmützelsee sprechen, was das den Radweg da angeht. Aber das ist jetzt zu detailliert, glaube ich, am Ende, als wir hier wir reden über einen Haushaltsposten an der Stelle und nicht über die eigentliche Investition. Nein, ne? Herr Zeibel nochmal,
ja. Ja, also noch eine kurze Bemerkung dazu, und zwar, weil ich jetzt gerade gehört habe, Instandhaltung. Ich glaube, da braucht es eine Neuplanung an der Stelle, weil Instandhaltung tut es dort nicht, wenn eine Lange Wahler zum Beispiel dieses Grundstück, was da relativ weit vorne an den Samariteranstalten bis vorne zur Straße geht, das müsste man irgendwie mal rausplanen, diese Mauer, die da bis zur Straße reicht, da ist der Weg tatsächlich unterbrochen. Und auf der anderen Straßenseite könnte man einen neuen Geh- und Radweg bauen. Das sind, meines Erachtens sollte da zumindest genug Platz sein für einen Gehweg. Radweg vielleicht knapp, ja.
Herr Wende. Also an der Stelle vielleicht nur noch die Nachfrage mal. Wir hatten im Haushalt vor 2 oder 3 Jahren die Gelder für den Erwerb des Streifens dieses Grundstückes, um den es geht, mal eingeplant. Ist denn dieser Erwerb jemals vollzogen worden? Dass wir überhaupt den Raum haben, um durchgängig den Rad und den Gehweg
nicht sagen, weiß ich nicht.
Wir hatten das Thema tatsächlich letztes oder vorletzte Sitzung und da hat der Schäfer nochmal berichtet, ich glaube, da war der Bürgermeister auch damals, genau. Da hat er einen Hain vertreten.
Die Stadt ist mit dem Bemühen, das zu erwerben, leider gescheitert und da muss man gegenüber den Eigentümern jetzt wahrscheinlich wirklich die rechtlichen Möglichkeiten, die eine Stadt hat, ausspielen. Und das ist sicherlich kein ganz, ganz schneller Prozess. Also alle Bemühungen damals, sich gütlich einvernehmlich in der Sache zu einigen, sind leider gescheitert.
So, dann Also Thema Radwege ist wichtig, definitiv. Aber
ja, deswegen leider, gar nicht. Ich habe es ja auch jetzt aufgenommen. Es ist ja gar nicht, keine Absage oder sowas, nicht gemeint, sondern ich nehme ja solche Hinweise dann auch auf. Ups, das ist einmal wurscht. Die Külzstraße habe ich schon kurz benannt. Der Landesbetrieb ist da auch möglicherweise in 4 Bauabschnitten dabei, das vorzubereiten. Ich habe das hier nur beispielsweise gemacht. Am Ende soll es die verkehrliche Situation und auch damit auch Querungsmöglichkeiten und sowas für Fußgänger dann entsprechend erhöht werden. Ja.
Wie sieht es da mit dem Zweckverband eigentlich aus? Weil da geht es da auch in Teilbereichen um die Abwasserdruckleitung.
Ich fürchte, dass der Zweckverband meint, dass er höheren Entscheidungsbedarf hat. Das ist aber noch nicht abschließend geklärt. Ja, sehen. Wir sind da durchaus auch nennenswert mit dran. So ist die Zeitplanung und wir sind entsprechend mit beteiligt. Luise-Henzel-Straße hatten Sie den Grundsatzbeschluss entsprechend ja gefasst gehabt. Letztlich vorbereitende Maßnahme für die Maß, auch letztlich für den Betrieb, für die Umsetzung des Friedhofskonzeptes. Wir hatten ja auch darüber schon gesprochen. Kurzbeschreibung der Maßnahme. Wie gesagt, Sie können es alles dann hinterher nachlesen. Das will ich jetzt gar nicht Ihnen zumuten. Projektziel, klar. Und das ist das, in diesen Scheiben planen wir. Wir wollen anfangen zu planen dieses Jahr und dann im nächsten Jahr entsprechend die Maßnahmen umsetzen. Grundsatzbeschluss haben Sie entsprechend dankenswerterweise gefasst.
Herr Tschippe. Kurzer Hinweis, also der Grundsatzbeschluss war ja auf der Grundlage der erfolgten Leistungsphase 1 und 2, also von daher steht jetzt sicherlich dann
rechtssprachlich nicht
mehr Leistungsphase 3 folgende an.
Genau, Ausschreibung Leistungsphase 1 bis 2 sind erfolgt, ja. Also, ja.
Also ja.
Den Ergebnis liegen vor, ja. Gut, jetzt komme ich zu einem etwas, sagen wir, für mich jedenfalls schwierigen Thema. Unterm Strich Aufstellung von generellen Plänen. Wir hatten eine nennenswerte Summe angemeldet. Unterm Strich sind nicht ganz 500.000 Euro übrig geblieben. Sie werden in der überarbeiteten Haushaltsvorlage die entsprechenden Zuordnungen entsprechend finden. Gegenwärtig, glaube ich, gibt es noch eine Pauschalposition, sinngemäß Kürzungen aufgrund zum Haushaltsausgleich um einen nennenswerten Betrag, am Ende siebenstellig. Deswegen, da die Planungsleistungen aber alle unterm Strich im Deckungszähler sind, habe ich mir da erstmal nicht ganz so furchtbar viel Sorgen drum gemacht, weil man ehrlicherweise auch sagen muss, in diesem Jahr sind wir mit bestimmten Dingen noch nicht so weit gekommen, wie wir uns das denken. Ich mache ein Beispiel, die Aufbauschule, wo wir in diesem Jahr ja auch noch fast 50.000 Euro, glaube ich, ungefähr stehen haben. Da der neue Eigentümer nicht ernsthaft dort mit Fortschritten glänzen kann, steht das Geld aus diesem Jahr natürlich fürs nächste Jahr zur Verfügung. Insofern konnte ich damit einen entsprechenden, ja, sage ich mal, haben wir auch fürs nächste Jahr dort nennenswert Geld zur Verfügung, auch wenn es im Haushalt nicht direkt drinsteht. Das, was wir als Ermächtigungsübertragung aus diesen Planungsleistungen machen, würde ich hoffen, Ihnen beim nächsten Mal direkt vorstellen zu können. Sie wissen, dass Ermächtigungsübertragungen immer auch der Zustimmung des Finanzdezernenten, besonders des Kämmerers, bedürfen. Und ja, deswegen habe ich hier quasi nur einzelne beispielshaft gemacht. Am Ende sage ich, die Summe wird im Idealfall ausreichen für das, was angeschoben werden kann. Aber konkret, wenn wir zum Beispiel tatsächlich Gewerbegebiet Lindenstraße Nord ernsthaft anfangen mit Munitionsbergung, dann ist alleine da, sind da 500.000 Euro ganz schnell weg. Das muss man so sagen. Dann wird man zu solchen konkreten Themen, wenn sie denn entscheidungsreif werden, ja, hier auch nochmal beraten können, wo kann das Geld dann herkommen. Aber da vertraue ich auch ein ganz klein bisschen auf das absolut konstruktive Zusammenwirken mit Herrn Böge. Wie gesagt, das würde ich hier, wenn ich darf, relativ zügig überblättern.
Herr Zschäpe? Eine ganz kurze Anmerkung, da gucke ich jetzt zu Herrn Heidock. Ich freue mich, dass da die 21. FNP-Änderung jetzt aufgenommen ist und ich glaube, das ist auch im Sinne des Ortsbeirats.
Ja, also jetzt genau, Maßlatur lasse ich jetzt mal raus. Schienenerschließungspotenziale sollen Ihnen ja, wenn Sie also wissen, dass wir eine Machbarkeitsstudie letztlich, die darauf abzielt, auch das Thema Verlagerung des Verladebahnhofs, welche Schienenerschließungspotenziale gibt es in der Stadt, ist vorgesehen für die nächste Ausschussberatung. Die Präsentation wird gerade so vorbereitet, dass sie Ihnen dann zum nächsten Mal vorbereitet werden kann. Auch da ein Ausblick, wenn Sie einverstanden sind und wenn der Vorsitzende das entsprechend auch bestätigt. Herr Jurmann sollte auch dort zum ÖPNV bereden, aber das Thema Machbarkeitsstudie, was das Ergebnis ist der gegenwärtigen Untersuchung, wird Ihnen dann auch entsprechend am 19. vorgestellt.
Herr Heidock.
Da wir ja als Heideländer auch recht nah an den Gleisen liegen, habe ich noch eine Frage, das habe ich letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet. Wenn jetzt die Schienenerschließungspotenziale, die Machbarkeitsstudie gemacht wird, nimmt man gleich die Wasserstraße mit rein, weil das macht für mich tatsächlich Sinn, ja, dass man zum Beispiel die Schiene zum Wasser führt. Wir haben ja da Möglichkeiten. Ja, also das sollte man vielleicht mit reinnehmen, denke ich. Wenn man sagt zum Beispiel, wir haben viele jetzt über Lkw raus, gerade Heidelland raus, geht ganz viel unterwegs, wird auf der Schiene verlagert. Dann kann man vielleicht auch von dem Gewerbegebiet zur Wasserstraße, weil wir haben ja das Glück, dass wir so eine Wasserstraße haben, dass man das mitnutzt. Und ist ja auch historisch früher gewesen, dass Fürstenwalde viel über die Wasserstraße und Umschlag über die Schiene gemacht hat. Also sollte man vielleicht nochmal mit aufnehmen.
Man kann das jetzt nicht so richtig sehen, aber tatsächlich die Wasserstraße als solche ist natürlich auch mit betrachtet worden, dass... Ja, nur ich habe auch gelernt, dass Neuschaffung von Schieneninfrastruktur eher kompliziert ist, sagen wir es mal so.
Und für den Wasserweg braucht es halt die neue Schleuse. Ne? Das hat er ja damals auch schon Herr Bock mal ausgeführt, ja, von FGL, der dann hier mal gesagt hat, er würde deutlich mehr über den Wasserweg auch verschiffen wollen. Aber die neuen Schiffe, die heutzutage dann genutzt werden, sind halt zu groß für die Schleuse, die wir jetzt halt haben gerade. Ne? Heidock?
So wie Sie es eben sagen, aber man kann es doch gleich mit reinnehmen, so ein bisschen, dass man eine Perspektive hat, dass man sagt, man hat es betrachtet.
Also im nächsten Ausschuss gibt es ja dazu konkret einen Tagesordnungspunkt. Wenn man die Karte jetzt genau beobachtet hat oder gesehen hat, dann sind ja auch Wege, genau, zur Spree hin eingezeichnet. Möglichkeiten, wenn man das sieht, kann man erkennen? Nee. Na, hier Anschlüsse möglicherweise, also ist tatsächlich damit drin. Ne?
Das wird zumindest mit betrachtet. Okay, aber wie gesagt, das wird in Folge, gut, das ging ich einfach nur noch einmal tatsächlich, weil ich ja wusste, dass Herr Heidock heute kommt. Deswegen als Einzelposition Änderung FNP vorgesehen. Kurzbeschreibung ist klar, wobei ich auch sage, wir hatten ja schon länger oder auch öfter darüber gesprochen, das wird objektiv im Ergebnis kein trivialer Vorgang, weil Sie es ja wahrscheinlich viel besser wissen als ich, auf der einen Seite die Staatsreserve und die Bahnlinie und auf der anderen Seite die Landesstraße und dann an der anderen Seite auch noch das Thema Kläranlage. Das wird am Ende planungsrechtlich durchaus letztlich herausfordernd. Aber nachdem wir das Zielabweichungsverfahren ja entsprechend erfolgreich bestellt haben, wollen wir zumindest ein Signal setzen, dass wir sagen, es geht auch dort vorwärts. Das ist hier vorgesehen.
Ganz kurz, Herr Fellbock, dazu noch?
Ja, und kurz nochmal die Frage, generell, wenn jetzt Staatsreserve, Bahnhofsumfeld, Heideland ausgebaut wird, weil die Stadt ist ja jetzt schon überfüllt mit Verkehrsfahrzeugen und LKWs und generell Aufkommen, wird denn irgendwann nochmal darüber gesprochen, über diese Westtangente, diese Umgehungsstraße, die dann am Kreisel einfach weiterführt Richtung Spree und Richtung Rauen und eventuell nochmal eine neue Autobahnauffahrt? Also ich denke da jetzt schon ein bisschen weiter, aber das liegt ja schon irgendwo in den Schubladen und wurde ja auch schon mal angesprochen, aber das kam jetzt bisher noch gar nicht auf, weil man muss halt damit rechnen, dass wenn dann halt auch die Sachen dann gebaut werden und auch die Staatsreserve dann weiter ausgeweitet wird, dass dann auch das Verkehrsaufkommen mehr wird.
In einer Zeit, die ich jetzt mal als mittelfristige Finanzplanung betrachten würde, werden Sie das Thema ganz sicher nicht finden. Es ist ja auch das Bohren dicker Bretter, weil da ja auch andere nennenswert sich daran beteiligen sollten und müssten. Gut, ich komme jetzt auch schon fast zum Schluss. Als ein Beispiel noch, Hauptfriedhof, Pflegeentwicklungskonzept soll umgesetzt werden. Auch hier werden wir einen Teil aus dem Haushalt 2024, Entschuldigung, nutzbar machen, um entsprechend auch dieses Konzept entsprechend fertigstellen zu können. Ja, es ist verwaltungsintern so in der Planung, dass wir hoffen, Ihnen das dann auch zuleiten zu können im nächsten Jahr. Gut, tatsächlich jetzt nochmal zusammengefasst, das, was Herr Böge Ihnen auch schon vorgestellt hat. Wir planen tatsächlich eine Kreditaufnahme im nächsten Jahr von 2,2 Millionen Euro. Wir haben es versucht, wirklich, nachdem wir ja letztes Mal mit dem Landkreis Diskussionen hatten, ob wir nicht vielleicht 5.000 Euro zu viel Kreditermächtigung uns genehmigen wollten, haben wir es jetzt nicht direkt centgenau, aber zumindest eurogenau ausgerechnet, was der Kreditwunsch der Stadt wäre. Das ist deswegen wichtig, weil halt klar ist, so richtig freie Spitzen hat man nicht. Auch dieses ist wieder ein Beitrag dazu, dass die Netto-Neuverschuldung der Stadt unterm Strich immer noch sinkt. Also es ist nicht so, dass wir unterm Strich eine Netto-Neuverschuldung haben, weil die Kredittilgung im nächsten Jahr, auch für 2025 ja mit, oh Gott, 4, Millionen, jedenfalls deutlich darüber hinausgeht. Unterm Strich sinkt also die Verschuldung weiter. Aber ganz ohne Kreditaufnahme glauben wir, dass wir Investitionswünsche und Investitionsbedarfe der Stadt nicht leisten können. Gut, Einbringung, das hier nochmal die Zeitschiene. Haushaltsklausur. Es gab verschiedene Rückmeldungen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es inzwischen erreicht hat. Es sollte so sein. Es gab diverse Rückmeldungen. Unterm Strich kam raus, dass der 16.11. trotzdem für die Mehrzahl tauglicher ist als jede andere Alternative. Deswegen ist am Ende, bitten wir um Verständnis, dass der 16.11. dann doch geblieben ist. Ja, und wir hoffen, dass wir im Dezember entsprechend den Haushaltsbeschluss fassen können. Wir werden dort auch das Thema Jahresabschluss 22 mitbehandeln. Das ist Voraussetzung dafür, dass unser Haushalt überhaupt, also dass die Genehmigungsvoraussetzungen für einen Kredit entsprechend vorliegen. Ja, in dem Sinne freue ich mich dann, dass wir vielleicht zum nächsten Mal dann intensiver über die einzelnen Haushaltspositionen diskutieren, aber gerne natürlich auch heute. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.
So, bis Herr Fischer wieder den Raum betritt, übernehme ich so lange als sein Stellvertreter die Sitzungsleitung und frage, gibt es jetzt zu dem Vortrag von Herrn Hein direkt Nachfragen zu dem, was gezeigt wurde? Herr Heiduck und dann, gut.
Ich habe die Nachfrage zu der Wendestelle der Haltestelle am Stadion. Wir haben jetzt eine Vorschau bis 28. Wir haben ja darüber schon mal gesprochen. Ich habe auch hier schon darüber gesprochen, dass das dringend notwendig ist. Wir haben ja jetzt die Haltestelle. Das Stadion soll ja auch mit der Stadtlinie angebunden werden. Es gibt jetzt ja schon viele Möglichkeiten, die über Landbusse, die dann da anhalten und auch weiterfahren, auch genutzt werden können. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit am Wochenende, gerade wenn Spielbetrieb ist, dass man mit öffentlichem Verkehr die Leute dahin führen kann zum Stadion und auch Heideland angeschlossen ist vielleicht. Es gab ja die Probefahrt, so rum geht es nicht, andersrum geht es entgegengesetzter Richtung, haben wir ja alle schon drüber gesprochen, aber es muss befestigt werden und es ging darum, dass es in den Haushalt mal mit aufgenommen wird, aber da wir jetzt schon in der Vorausschau bis 28 sind, vermisse ich den Punkt irgendwo, wo der mal mit aufgenommen worden ist. Habe ich das bloß übersehen, kann ja auch sein. Oder müssen wir noch mal intensiver drüber sprechen?
Bevor Herr Hein antwortet, übergebe ich die Sitzungsleitung zurück an Herrn Fischer.
Und Herr Tschäbe, es tut mir leid, dass ich mich beim Falschen gerade abgemeldet habe. Sie sind natürlich neuer stellvertretender Ausschussvorsitzender in dieser Wahlperiode. Dann, genau. Herr Hein?
Sie haben nichts übersehen. Ich würde hier genau an meine Ausführungen, glaube ich, der letzten Ausschüsse und auch Ortsbeiratssitzungen anschließen. Ich bin auch der Meinung, dass es eine grundsätzlich sinnvolle Maßnahme ist, aber im Moment haben wir dafür keine finanziellen Spielräume.
Dann müssen wir drüber reden, Herr Heiduk. Nehmen Sie es mit. Bis zur nächsten Ausschusssitzung. Gibt es weitere Nachfragen? Herr Wende, Herr Czepe und dann Herr Abitz.
Ich bin da nicht so empfindlich. Zwei kurze Nachfragen noch zu dem Vortrag von Herrn Hein. Zum einen hatten Sie jetzt hier bei den Fördermitteln für die Horte Einzahlungen genannt. Ich weiß nicht, ob die Folie so schnell zu finden ist. Also die jedenfalls ganz, ganz beachtliche Größenordnung hatten. Ich kann mich erinnern aber, dass Sie vor gar nicht langer Zeit mal gesagt hatten, dass jetzt aus den Einzahlungen des Landes die Stadt Fürstenwalde knapp unter 1 Million Euro bekommt. Gibt es da jetzt weitere Förderprogramme, um den Hortneubau gefördert zu bekommen?
Ich glaube, ich hatte es dargestellt, dass wir im Moment jetzt die Inaussichtstellung vom Landkreis haben für die Hortneubau Abenteuerland, Entschuldigung, bei mir lässt langsam auch die Spannkraft nach. Und dort sind entsprechend knapp 1 Million in Aussicht gestellt. Und für die Waldstraße hoffen wir tatsächlich auf Landesfördermittel in größerer Menge. Also es ergibt sich aus den Landesfördermitteln, die wir für den Hortnauer in der Waldstraße uns erhoffen.
Okay, damals hatte ich so den Eindruck, also als wir den Haushalt vor einem Jahr diskutiert haben, ist entweder oder. Aber wenn Sie jetzt die Möglichkeit sehen, dann ist die Frage damit beantwortet. Hm?
Also klar, wir hatten, glaube ich, im alten Haushalt auch, ehrlich gesagt, Fördermittelansätze stehen, die sich am Ende nicht als realisierbar erwiesen haben. Ich hoffe, dass wir jetzt diese Lücke sehr viel kleiner gemacht haben und ich hoffe, dass es jetzt so realistisch ist. So jedenfalls habe ich auch das Fördermittelmanagement verstanden.
Gut, und dann habe ich eine ganz kleine, detaillierte Frage. Sie haben sehr schön das Problem mit den Regenabläufen gezeigt. Und ich hatte schon mal vor längerer Zeit darauf hingewiesen, Herr Almes kann mich vielleicht jetzt kurz unterstützen. Da waren an beiden Enden der Altstadtbrücke waren die Regeneinläufe komplett zugewachsen und offensichtlich monatelang nicht gereinigt worden. Ich war aber in den letzten 2-3 Wochen nicht mehr da, ob das inzwischen passiert ist. Ansonsten gebe ich das nochmal als dringende Maßnahme mit. Aber ich gucke zu Herrn Almes. Können Sie das kurz ergänzen oder aktualisieren?
Tut mir leid, ich bin zurzeit nicht in Fürstenwalde. Dann kann ich was dazu sagen.
Nein. Gut, aber ich nehme das gerne auf, weil eigentlich sollte es erledigt sein, weil ich kann mich an den Hinweis erinnern, aber muss ich mich morgen nochmal genau nachschauen.
Wenn jetzt die Frostperiode kommt, steht dann da eben das Wasser und dann ist das so. Und dann habe ich noch, also die meisten Fragen sind mit Ihrem Vortrag schon beantwortet, für den ich mich also nochmal ausdrücklich bedanken will für die detaillierte Darstellung. Also fand ich sehr hilfreich zum Verständnis. Ein paar konkrete Nachfragen jetzt hier aus dem Bericht hier zum Haushalt, also aus dem Exemplar. Die erste Frage, ich kann mich nicht erinnern, dass das früher so war. Da gibt es in dieser Spalte Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen, Kostenstelle, Kostenstellenbezeichnung, Kontonummer, Kontobezeichnung, alles in Ordnung. Und dann kommt die Überschrift Betragsplanung. Und dann steht in dieser Spalte Betragsplanung, aber neue Software oder Ersatzneubau Hort. Also die Beschreibung des Projektes. Also da geht die Überschrift und das, was da drunter aufgelistet wird, für mich irgendwie nicht zusammen. Also habe ich irgendwie einen Aussetzer. Gut, also da gebe ich das einfach mal als Frage mit. Gut. Die heißt Betragsplanung und darunter steht aber Ersatzneubau Hort, Ersatzneubau Spreefüchse, Bau eines Fahrradparkhauses. Also da stehen die Maßnahmen sind da beschrieben, ja. Das habe ich irgendwie nicht zusammengebracht. Gut, aber dann lässt sich ja sicherlich problemlos aufklären. Dann die zweite Frage betrifft auch gleich die erste Seite. Da gibt es einmal bei unbebaute Grundstücke und einmal bei bebaute Grundstücke. Bei unbebaute Grundstücke gibt es 3 Zeilen mit jeweils unterschiedlichen Auszahlungen. 100.000 Euro, 25.000 Euro, 40.000 Euro und dann bebaute 20.000, 400.000 Euro. Da sind offensichtlich unterschiedliche Maßnahmen zugrunde gelegt worden. Sonst gäbe es ja diese Differenzierung nicht. Aber für den neutralen Leser ist das überhaupt nicht erkennbar, weil bei der Angabe Kostenstelle, Kostenbezeichnung, Kontonummer und so weiter ist alles identisch, aber es sind 3 Zeilen mit 3 unterschiedlichen Auszahlungshöhen. Also Da erschließt sich gar nicht, was damit gemeint ist. Das betrifft, wie gesagt, sowohl die drei Zeilen unbebaute als auch zwei Zeilen bebaute Grundstücke. Gebe ich einfach auch, es ist mir klar, einfach nur die Bitte, uns da irgendwie ins Bild zu setzen. Dann, wenn ich jetzt nichts überhört habe, haben Sie jetzt das Thema Jagdschloss nicht erwähnt, aber Sie haben erfreulicherweise weitere 120.000 Euro Auszahlung für 25 beim Jagdschloss drin. Können Sie das schon spezifizieren oder ist das einfach erstmal ein Vorratsposten, um überhaupt am Jagdschloss weitermachen zu können?
Also im Grunde nach ist es erstmal eine wesentliche Vorratsposition, weil wir jetzt schon das Thema Fledermausquartier-Sicherung angehen wollen. Im Idealfall wollen wir in diesem Jahr auch noch das Thema Beleuchtung und Bewässerung angehen, aber das ist noch nicht sicher.
Gut, und ich würde mich freuen, wenn das Thema denkmalgerechte Einfriedung auch noch nicht ganz von der Tagesordnung ist. Aber
das ist jedenfalls in den 120.000 nicht vorgesehen.
Das habe ich jetzt vermutet oder auch befürchtet. Nächste Frage ist überhaupt keine Frage, sondern ausdrückliches Dankeschön. Es ist jetzt die Reparatur oder die Neuanschaffung der Bahnhofsuhr am Bahnhof dabei. Ich hatte kürzlich zwei Fachgruppen, einmal vom Landesamt Bauen und Verkehr und einmal vom Berufsverband der Stadtplaner, die ich durch Fürstenwalde geführt habe. Die sind natürlich immer am Bahnhof angekommen und da war mir das immer etwas peinlich, dass denen mit als erstes auffiel, dass die Uhr da steht. Und das deswegen freue ich mich sehr, ausdrücklichen Dank, dass diese Maßnahme jetzt hier drin ist. So, dann bin ich auch schon fast durch. Auch ausdrückliches Lob im Sinne mit der Bitte, dass das dann auch drin bleibt in den weiteren Diskussionen. Dachsanierung Kita Kunterbund finde ich also auch ganz wichtig, dass das jetzt angegangen wird. Haben wir schon viel zu lange vor uns hergeschoben. Und dann zwei kurze Nachfragen, dann bin ich auch durch. Beim Heuweg stehen jetzt nochmal 75.900 Euro im Plan drin. Es ist nicht richtig erkennbar. Ich vermute, dass das jetzt eher die Einzahlung als die Auszahlung ist, also dass die Erhebung der Erschließungsbeiträge genannt werden, denn an sich war ja die Auszahlung komplett im 24 drin, ne? Also das geht hier, wie gesagt, nicht so deutlich daraus hervor, was Einzahlung, was Auszahlung ist. Also vielleicht können Sie das nur kurz aufklären, aber ich könnte mir denken, dass das ist. Und das Letzte, eine kurze Nachfrage. Es steht jetzt drin, Auszahlung 3.000 Euro Schilder für den Marktplatz. Was ist da noch geplant? Gut, danke, dann einfach auch nur mitnehmen.
Herr Wende. Eine erste grundsätzliche Frage zum Haushalt. Kann sein, dass Sie die vielleicht nicht beantworten können, aber theoretisch vermute ich, hat es was mit uns hier aus dem Ausschuss zu tun. Der Überschuss in dem Haushalt, wenn ich das im ersten Lesen richtig verstanden habe, beträgt vor allen Dingen darin, weil wir außerordentliche Erträge in Höhe von 3,4 Millionen Euro im nächsten Jahr planen. Die Frage ist, wo kommen diese außerordentlichen Erträge her? Ich könnte mir vorstellen, Grundstücksverkäufe. Naja, wenn das die Grundstücke zum Beispiel aus der Ketschendorfer Feldmark wären, dann wäre ja die Frage hier wiederum berechtigt, wie weit wir denn da jetzt... Okay. Gut, dann mache ich das morgen. Ist ja nicht weiter schlimm, ich bin ja da auch. Dann habe ich, also ich finde das, was drin ist, gut. Mich verwundert, dass die Prioritätenliste leer ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich abgearbeitet ist. Deshalb wäre meine erste Bitte, ob Sie vielleicht mal signalisieren könnten, ob alles das, was in 24 geplant gewesen ist, in 24 wirklich realisiert worden ist, also oder ob wir da noch was offen haben oder realisiert wird oder ob wir da sozusagen noch was offen haben und dass die Reduzierung der Prioritätenliste auf diese wenigen 5, 6 Posten jeweils jetzt wirklich alles ist. Aber das nur als Vorschlag oder als Hinweis für Sie. Zweitens, also nochmal, das, was drin ist, finde ich gut. Und trotz alledem glaube ich, das ist so ein bisschen die Debatte, die wir vorhin ja auch schon mal hatten zum Thema große Freizeit, ist das alles sozusagen jetzt gerade so notwendig oder haben wir andere Baustellen noch? Also ich sag mal, ich vermisse irgendetwas zur Eisenbahnstraße 136. 32? 18? 118? Ach. Der dreckige Löffel, also so hieß die Kneipe ja früher immer. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also außer, dass wir da jetzt gerade irgendwas fröhlich abreißen oder machen, muss ja irgendwo, keine Ahnung, das Geld eingeplant sein für einen Architekturwettbewerb, um dieses Entree zu gestalten, möglicherweise um Investoren zu gewinnen oder irgendetwas. Ich finde gar nichts dazu im Haushalt. Ich will nicht darüber reden, dass ich zur Trebuser Straße 60 weiterhin nichts, gar nichts gibt es gar nicht mehr, finde. Ich frage mich, was ist denn, also für den Fall der Fälle, Herr Hein, dass die Verwaltung vorhat, uns irgendwann in Kürze doch nochmal Maßnahmenplan aus dem Radwegekonzept vorzustellen. Weiß ich nicht, könnte ja sein. Also seit März reden Sie davon, dass wir das von Ausschuss zu Ausschuss hier vorgestellt bekommen. Für den Fall, dass das wirklich nochmal käme, könnte ja sein, dass daraus irgendwelchen Handlungsauftrag für uns passiert, den wir irgendwie gar nicht in diesem Haushalt wiederfinden. Jetzt könnten Sie mir sagen, vollkommen zu Recht, wir haben uns ja noch nicht entschieden, was wir machen wollen, deswegen steht es im Sinne von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit noch nicht im Haushalt drin. Nur das würde dann wahrscheinlich für die Projekte, wo wir bis jetzt erstmal nur Fördermittel beantragt haben und noch keinen Zuwendungsbescheid in der Hosentasche, wahrscheinlich ähnlich gelten. Ich will das nur von vorhin noch mal kurz aufgreifen. Wir haben das Stichwort kommunale Wärmeplanung auf der Tagesordnung. Ich finde gar nichts dazu in dem Haushalt. Also jetzt kann das auch sein, dass wir einfach sagen, das nächste Jahr werden wir weiter so fröhliche Vorträge wie die letzten zwei zu diesem Thema erwarten und uns damit beschäftigen. Deswegen ist in 25 noch gar nichts drin. Aber es könnte ja auch sein, dass wir irgendwelche vorbereitenden Maßnahmen diesbezüglich vornehmen müssten. Es gibt gar nichts dazu. Sie haben hier diesem Ausschuss vor, ich glaube, 2 Jahren sehr gelobt von Herrn Geike und mich, kann ich noch sehr erinnern, sehr erschlagen mit diesem Vortrag, aber ich habe mir den im Nachhinein noch mal sehr intensiv zu Gemüte gezogen, vorgetragen, was alles an Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden der Stadt notwendig wäre, um sozusagen den Energiebedarf irgendwie in den Griff zu kriegen und damit die daraus resultierenden Betriebskosten. Sie haben aus diesem Ausschuss, aus diesem Gremium für diesen Plan durchaus sehr viel Zustimmung erfahren. Nun kann das ja sein, weil das mit dem Ukraine-Krieg alles nicht ganz so, also irgendwie anders läuft, als geplant gewesen ist und Putin den Gashahn zwar zugemacht hat, aber die Speicher trotzdem voll sind oder was weiß ich und wir das alles gar nicht mehr müssen. Aber ich glaube, dass wir sozusagen unsere Betriebskosten trotzdem irgendwie im Griff behalten müssen. Davon gibt es gar nichts in unserem Plan. Und ich höre jetzt an der Stelle auf, weil sonst heißt es wieder, ich habe die Haushaltsrede vorgezogen, das hatten wir ja letztes Jahr schon gehabt. Ich will einfach sagen, auch dieser Haushalt sagt mehr mit über das, was er nicht klärt, als mit dem, was er klärt. Und das finde ich sehr schade, insbesondere für unseren Bereich. Doch, 2 Stichworte hole ich noch raus, weil die, glaube ich, auch wichtig sind. Was ist denn eigentlich aus der Altbausanierungsstrategie geworden und dem dazugehörigen Finanzierungsprojekten? Was ist geworden aus der Wohnraumentwicklungsstrategie der Stadt? 2 Jahre? Also ich könnte mich zumindest an die 3 Stadtentwicklungschefs namentlich erinnern, die an dieser schreiben oder geschrieben haben. Und die gingen ja dann immer irgendwann mal alle wieder. Aber so, jetzt ist, glaube ich, Herr Rogge der Letzte, der vielleicht mit dem Auftrag beschäftigt ist. Auch dazu findet sich gar nichts, nichts, null in diesem Haushalt, wie wir damit umgehen wollen. Ich finde das schlecht und finde das auch wirklich bedauerlich, weil es das dritte oder ja, weil es eigentlich das dritte Jahr in Folge ist, wo man genau solche Themen wieder aufruft. Ich wüsste jetzt ungefähr, welche Straßen Herr Geike nennen wird. Wir machen ja jedes Jahr irgendwie dasselbe Spiel. Also passiert nichts, gar nichts, nicht mal ein Vorschlag kommt. Finde ich schwierig. Konkrete Frage nochmal, mich würde noch interessieren, Herr Hein, Kulturfabrik sind 80.000 Euro Anlagen im Hochbau für nächstes Jahr geplant und im ja, 26, 400.000, was das ist. Und es sind für 140.000 Euro Brandschutzmaßnahmen in der Kulturfabrik geplant. Ob Sie dazu noch was sagen könnten, das hatten Sie nicht vorgetragen. Zu dem, was Herr Zschäpe vorhin zum Thema Hort nachgefragt hat, ich dachte, er sagt das gleich. Sie haben ja sozusagen alle einzelnen Posten in Ihrem Vortrag gut vorgetragen. Den einzelnen Posten, den Sie nicht erwähnt haben, war der Hort für die Theodor-Fontane-Grundschule. Wir kennen jetzt sozusagen einen mehrseitigen, Dankeschön, Präsentation vom letzten Ausschuss zum Hort Abenteuerland. Wir kennen jetzt noch mehr Seiten und Informationen zum Hort Abenteuerland. Dankeschön dafür. Mich würde trotz alledem auch irgendwann mal der Sachstand für den Hort Theodor-Fontane-Grundschule interessieren. Ich habe den Eindruck, dass da gar nichts gerade vorwärts geht und passiert. Zumindest ist Ihr Schweigen sehr beredt an der Stelle. Vielleicht könnten Sie uns dort aufklären, wie es dort weitergehen könnte. Eine letzte Frage, dann lasse ich es an der Stelle auch erstmal sein. Herr Zschäpe hat schon zu den, also ein bisschen sieht ja der Haushalt anders aus, als er sonst gewesen ist. Können Sie mir erklären, was ich mit den Seiten 339 bis 353 mache? Ist das die Zusammenfassung des gesamten Punktes 5 oder also Gestaltung der Umwelt? Also wir heißen ja jetzt alle irgendwie Produktklasse Gestaltung der Umwelt. Für mich auch irgendwie ein bisschen neu. Danach kommen dann sozusagen wieder Produktbereiche mit Produktbeschreibungen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Produktbeschreibung Stadtentwicklung angucke, das ist ja das, was unsere Ziele sind, also das, was wir tun wollen. Wer sich mal die Mühe macht, die Haushalte der letzten Jahre sich anzugucken, was an Themenfeldern wir alles in dem Projekt, also in der Beschreibung alleine an Zielen für Stadtentwicklung drin hatten, ist das lächerlich. Einfach nur lächerlich und beschämend. Irgendwann habe ich die Sorge, wenn wir irgendwann umziehen, möglicherweise mit der Verwaltung, dass wir die Räume so klein machen können, dass der obere Bereich der zweiten Etage der Weißkittel, der Denkerinnen und Denker, der Entwickler dieser Stadt, gänzlich geschlossen werden kann, abgewickelt, weil wir haben da einfach nichts mehr auf der Uhr. Da ist nichts mehr vorhanden. Ich finde das ausgesprochen beschämend, als jemand, der diesen Bereich sehr viele Jahre sehr freundschaftlich begleitet hat.
So, gibt es denn noch Substanzielles als Nachfragen, Herr Geike? Das Mikrofon bitte, Herr Geike.
Ist das der Termin der Haushaltsklausur? Ich habe heute als Fraktionsvorsitzender erfahren, eben von Herrn Hein, dass am 16.11. die Haushaltsklausur stattfindet. Warum wird ich zumindest als Fraktionsvorsitzender nicht informiert über diesen Termin? Ich habe auch an Herrn Böge geschrieben, habe keine Antwort erhalten, vor einer Woche, anderthalb Wochen. Also man geht hier mit den Stadtverordneten sehr respektlos um, das möchte ich hier mal in aller Öffentlichkeit sagen. Ja, wir werden, also der 16.11. war für uns weg, wir haben ja einen anderen Vorschlag gemacht. Wir werden wahrscheinlich an dieser Klausur, also ich bin beruflich unterwegs, ich bedauere das außerordentlich, dass ich dieses Jahr wieder nicht teilnehmen kann. Also diese Terminfindung ist so was von unterirdisch, ja, egal jetzt wer dafür verantwortlich ist, finde ich unterirdisch für eigentlich die wichtigste Klausur, die wir im Jahr haben eigentlich. Ja, und wir werden wahrscheinlich nicht teilnehmen können, nicht weil wir nicht wollen, sondern weil wir zeitlich keine Zeit haben. Nicht? Also heute ist der 5. November und ich weiß nicht, wir gehen alle arbeiten. Wir müssen uns irgendwie die Termine auch ein bisschen aufwendet am Wochenende ist. Also ich arbeite teilweise am Wochenende, Herr Fischer. Ja, da brauchen Sie jetzt nicht so tun. Ich finde das traurig.
Nein, aber Sie suggerieren, Sie suggerieren gerade.
Ich bin noch nicht fertig, warten Sie mal ganz kurz, Sie können gleich. Wir werden also die Sachen, die wir anbringen, in die nächsten Ausschüsse reinbringen. Das wird wahrscheinlich wieder endlos sein. Aber tut mir leid, wird nicht anders sehen. Und eigentlich sollte bei der Klausur, ich hätte gerne, jetzt komme ich nochmal auf euer Ansinnen zurück, vor einem Jahr, vor zwei Jahren hat die Vorschläge gemacht, lass uns mal darüber reden, welche Straßen in Mitte, Nord und Süd wichtig sind, welche Gehwege, welche Fahrradwege. Es wird nichts aufgenommen, es wird nichts vorgeschlagen. Sie sagen, wir sollten mal über Geld reden. Ja, Herr Fischer, dann machen Sie mal einen Vorschlag, dass wir uns mal zusammensetzen können. Wo können wir Geld eruieren? Ja, es wird immer ringeblasen, ja, müssen wir machen, lass uns mal darüber reden. Natürlich von Ihnen jetzt schon fast ein Jahr oder zwei Jahre. Aber es passiert nichts. So. Es wird immer so ringeblasen, dann ganz konkret, lass uns mal zusammensetzen und dann reden wir mal drüber, aber es passiert nichts. Ja. dass jetzt in der neuen, im neuen Haushalt, lieber Stefan, da nichts drin steht, finde ich einfach nur ehrlich, weil viele Sachen ja drin stehen und auch durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde und wird einfach nicht umgesetzt. Viele Sachen werden ja gar nicht umgesetzt. So, und wir hatten eigentlich mal gesagt, dass wir mal eine Liste haben wollen. Wir werden das nochmal schriftlich machen, weil wir haben hier eine neue Geschäftsordnung. Wir möchten wissen, welche, und zwar für alle Bürger öffentlich, welche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sind in den letzten Jahren nicht umgesetzt worden. Das wollen wir einfach mal wissen. Ja. Uns interessiert natürlich jetzt hier hauptsächlich, welche Beschlüsse der SVV für uns hier Stadtentwicklungsausschuss sind nicht umgesetzt worden. Ich höre jetzt auch auf, weil ich hätte noch viele andere Sachen, aber die Zeit ist schon viel zu, wir sind ja hier schon wieder kurz vor 22 Uhr. Ich muss auch noch mal sagen, ich habe noch viele Lindenstraße, es gibt so viele Sachen, die völlig unter den Tisch fallen. Ja, weil ich hatte auch schon mal angefragt, wie sieht es aus mit den Kosten, die Gerichtsverfahren ist zu Ende. Müssen Sie ja auch Interesse haben, Herr Fischer, Sie sind ja mal dafür.
Aber das ist nicht für den Stadtentwicklungsausschuss relevant. Doch, Kosten für ein Verfahren, das ist ja. Hauptausschuss und Finanzausschuss,
ja,
aber nicht.
Spreche ich an, ist ja, ihr hört ja zusammen. Wir haben ja einen Beschluss, das fertig zu bauen, ja, wird nicht umgesetzt. Und wir hatten gesagt, gut, das ist vielleicht für den Hauptausschuss, dann werde ich das in den nächsten Hauptausschuss wieder einbringen. Ich möchte wissen, welche Kosten, Herr Hein kennt das eigentlich, welche Kosten sind der Stadt Fürstenwalde entstanden? Und wie sieht es aus, wie holen wir die Kosten wieder rein? Das möchte ich wissen. Und dann höre ich heute auf, wir machen dann beim nächsten Mal weiter, weil vielleicht möchten ja andere auch noch was sagen.
Also nochmal ganz kurz, mehrere Dinge. Einmal die Terminfindung für die Haushaltsklausur ist schwierig. Und jetzt nochmal, Sie haben Herr Gerg jetzt gerade suggeriert, der ist sozusagen, also seit der Stadtverordnetenversammlung der letzten vor zweieinhalb Wochen, war der 16. erstmal sozusagen nicht gesetzt, sondern wurde genannt. Daraufhin hat die CDU-Fraktion gesagt, sie kann dort nicht. Aber bei allen anderen Terminen, die vorgeschlagen wurde, so wird es mein Kenntnisstand, Frau Kelm für die gesamte CDU gesprochen hat, dass die gesamte CDU an dem Tag nicht kann, weil es irgendein CDU-Treffen gibt, was auch immer, was sie da geplant haben oder was Frau Kelm geplant hat, weiß ich nicht. Jedenfalls der Punkt ist, dass zu allen anderen Terminen auch jeweils einzelne Stadtverordnete oder Fraktionen nicht können. Und jetzt ist die Frage, an welchem Termin treffen wir uns tatsächlich und wer kann sich wie darauf einrichten? Es gibt an jedem anderen Termin genauso jemanden, der jetzt eine Rede wie Sie hätte halten können, dass er aus den und den Gründen nicht kann. Wem gebe ich jetzt den Vorzug oder sage ich, wo treffen wir uns oder wo geht's nicht? Deshalb schon mal als Verbesserung für nächstes Jahr ist ja zumindest im neuen Sitzungskalender Platzhalter für einen Termin drin, den wir möglicherweise dann nochmal wegen Herrn Apitz verschieben. Also Lernprozess hat ja schon mal stattgefunden an der Stelle. Aber es wird auch bei allen, und da sind 4, 5, 6 Termine genannt worden. Am Ende gab es ja nochmal eine Abfrage zum 17., wo auch Volkstrautag ist, wo selbst dann auch der Bürgermeister und Herr Altmann noch unterwegs sind. Dann gab es zum 10., beim 10. habe ich dann gehört, war der Vorschlag dann wieder der 9. Es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig. Die Frage ist jetzt, wie reißen wir uns für diesen wichtigen Termin zusammen und finden, oder für diesen wichtigen Punkt der Klausur reißen wir uns zusammen und finden wirklich einen Termin, an dem zumindest aus jeder Fraktion, und das wäre auch mein Wille, jemand teilnehmen kann, weil es nützt nichts, wenn eine Fraktion nicht teilnimmt. Da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Geike. Es bleibt ein schwieriges Thema. Können wir auch gerne noch mal kurz für uns dann mitnehmen, oder ich glaube, wir können es als Ausschuss heute nicht klären. Tatsächlich, das kann jeder nochmal sagen, wer wo nicht könnte möglicherweise, und das aber einfach an die Verwaltung schicken, weil ich glaube, wir sind jetzt nicht dazu da, diesen Termin zu klären. Dann das Thema, nur kurz. Also es nützt nichts, wenn ich in einem Haushalt 10 Seiten noch Prosa schreibe, was alles könnte und nicht könnte und sollte und hätte, wollte, am Ende, und da bin ich dann bei Ihnen, wenn die Zahlen sprechen doch dann für sich, ne? Und wir können 1000 Konzepte haben und wir können 1000 Ideen und 1000 Vorschläge haben. Fakt ist, der finanzielle Spielraum ist nicht da. Das ist, was Sie, Herr Wende, gemacht haben und auch Herr Geike wieder. Sie suggerieren, als ob wir irgendwie 10 Millionen jedes Jahr hätten und die einfach nicht ausgeben wollen. Sie suggerieren irgendwie, entweder will der Bürgermeister nicht, weil er keine Idee hat,
oder weil eine ganze Verwaltung nicht arbeiten will oder ideenlos ist, dass wir Geld, was wir hätten, einfach nicht ausgeben. De facto, wir haben das Geld nicht. Und die Straßen sind nicht erst seit gestern so schlecht. Sie werden tatsächlich immer schlechter, sie sind aber auch schon seit 5 Jahren oder noch länger schlecht. Und mit den Straßennennungen habe ich schon vor ein paar Jahren eher angefangen als Sie oder Sie. Und keiner wollte hören. Und auch das BFZ hat schon im 2. Haushaltsjahr Vorschläge gemacht, wie Geld eingespart werden könnte im Sinne der Allgemeinheit, und ist dafür gescholten worden und ist immer wieder gescholten worden, wenn es Vorschläge gemacht hat, wo möglicherweise Einrichtungen, an die wir Geld geben, in Größenordnungen, sich auch darum kümmern müssten, anderswo und anderweitig Geld zu generieren, damit unsere Zuschüsse nicht mehr so hoch sein müssen, damit wir Geld haben für Sanierungsmaßnahmen, insbesondere bei Geh- und Radwegen, die mir auch wichtig sind. So viel nochmal dazu, wo meine Vorschläge oder die Vorschläge der BFZ-Fraktion waren. Sie waren jederzeit und immer wieder da. Sie werden nicht gehört. Und zu einer ehrlichen Klausur würde tatsächlich gehören, neben dem, dass alle da sind, tatsächlich Tacheles zu reden darüber, welche Mittel wir einstellen wollen über die nächsten Jahre, welche nötig sind und auf welche wir zumindest in Teilen verzichten müssten, um das zu realisieren. Und ohne, dass ich jetzt eine Haushaltsrede halten will, höre ich jetzt an der Stelle auch auf. Und bitte die Nächsten, die was sagen wollen, das war Herr Benz und Herr Almes und dann Herr Geike. Dann bitteschön.
Ich möchte nicht so stehen, ich habe gar nichts suggeriert. Ich habe gesagt, es wäre gut, wenn wir uns zusammensetzen würden und mal darüber reden würden, wie wir noch Geld zusammenbekommen könnten. Und Ihr Problem ist immer, dass Sie mal Vorschläge machen vom BFZ, aber vielleicht holen Sie mal alle zusammen und wir setzen uns mal zusammen und schlagen nicht nur irgendwas vor. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, Geld organisieren heißt nicht, dass wir das den Sportverein und den Kulturverein wegnehmen. Darüber können wir auch reden, über bestimmte Sachen. Sondern es geht um Investitionen. Um Investitionsgeld, da sollte man, was ja auch nicht vorkommt, Wohnungsbau, ich habe ja gehört, der Bürgermeister will ja so viele Wohnungen bauen, darüber sollte man mal reden, wie können wir noch Grundstücke verkaufen, wie können wir Wohnungen, wie auch immer, da sind wir völlig offen. Ja, wir werden ja das Geld nicht zusammenkriegen, wenn wir den Sport- und Kulturverein das Geld wegnehmen oder kürzen. Das wird dabei weitem nicht reichen. Wir wissen noch, wie viel Geld wir brauchen, um den Bestand der Straßen und Gehwege zu bekommen. Ich glaube, das waren im Jahr 3,5-4 Millionen, da sind wir ja noch ganz weit weg. Da reden wir nicht über eine Verbesserung, sondern nur über das Halten. Ja, so. Ja, aber ich habe nicht suggeriert, dass wir hier so und so viel Geld ausgeben. Das möchte ich nochmal klarstellen.
So, Herr Benz hat sich erledigt. Herr Almes?
Ja, meine Frage wäre an die CDU und an Herrn Geike. Wegen der Klausurtagung. Besteht denn keine Möglichkeit, dass Sie hybrid teilnehmen von Ihnen? Ich meine, Sie haben ja in der Fraktion sind 7, einschließlich mit dem Herrn Xing von der FDP. Und besteht da keine Möglichkeit, dass einer oder vielleicht 2 hybrid teilnehmen können, wenn Sie körperlich nicht anwesend sein können bei der Klausurtagung? Ist das ein Problem? Oder eine Frage auch generell mal in den Raum gestellt. Warum kann man sowas, wird sowas auch hybrid organisiert? Also, dass man auch, wenn man nicht in Fürstenwalde ist, an der Klausurtagung teilnehmen kann. Dankeschön.
Naja, grundsätzlich ist es ja so, und das ist das, was Frau Kelm ja nicht suggeriert hat, sondern tatsächlich ja gesagt hat, dass die CDU, der ganze Stadtverband, nicht kann, weil es einen Termin gibt. Also, und da hilft ja dann auch nicht Hybrid, wenn die... Nein. Okay. Am 16. oder 17.? Am 16., okay. Und die aber, Frau Kelm hatte gesagt, ist ähnlich, wie auch immer.
Also ganz konkret, bei uns ist es natürlich so, dass wir uns die Arbeit aufteilen. Und gerade was den Haushalt betrifft, gibt es 2, 3, die sich darum kümmern. Wir können natürlich jemanden hinschicken, der anwesend so mal eine Frage stellt. Aber das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Ja? Also ich will nicht sagen, dass jetzt gar keiner teilnimmt. Aber ich hätte zum Beispiel als Fraktionsvorsitzender und derjenige, der hier im Stadtentwicklungsausschuss arbeitet, und mit Herrn Fett gerne teilgenommen. Das geht halt nicht. Ja.
Okay.
Wir werden möglicherweise jemanden hinschicken, das können wir nächste Woche sagen.
Die Frage jetzt nochmal, also die Fraktion Die Linke ist also am 16. und 17. definitiv nicht dabei. Es wären dann also quasi schon zumindest für den 16. 2 Fraktionen. Dann stand ja noch der 10. als Termin.
Herr Fischer, ich weiß gar nicht, das ist total lieb, was Sie jetzt machen, aber erstens ist es nicht unsere Aufgabe, dass wir das jetzt hier klären. Zweitens ziehen Sie sich eine Jacke an, die Sie sich nicht anziehen müssen. Das ist ein Verwaltungsproblem. das zu koordinieren. Niemand hat Sie persönlich dafür jetzt in Haftung genommen. Sie sind nicht zuständig dafür. Wir kriegen das hier nicht geklärt. Das, was Herr Geike kritisiert hat, und das mit Verlaub ein bisschen zu Recht, ist schlicht und ergreifend die ganze Kommunikation drumherum. Seitdem wir in der Stadtverordnetenversammlung signalisiert haben, dass der Termin schwierig ist, gab es eine E-Mail von Herrn Böge, wo Termine abgefragt worden sind. Es gibt bis heute real so richtig an keinen verbindlich eine Information, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade. Keiner weiß, wer hat sich wofür gemeldet, keiner weiß, wie sind die Tage gerade ausgebucht. Ich kann jetzt sagen, ich habe heute mit Herrn Böge telefoniert, der hat ganz freundlich mir meine Frage beantwortet. Ich habe vernommen, dass der 16. der Termin ist, wo die meisten können. Ich kann das nicht beurteilen, ob das so ist. Dann ist das so. Dann machen Sie die bitte am 16. und ich kann für meine Fraktion sagen, wir werden als Abgeordnete definitiv nicht dabei sein. Herr Sachse prüft noch eventuell, ob er zeitweise dazu stoßen kann, aber was anderes wird nicht passieren. Und dann ist es so und dann treffen wir uns in der Fraktion, wir werden dort auch unsere Fragen loswerden, das ist alles gut, hat Herr Böger angekündigt. Ich meine, die große Frage ist doch sowieso, was soll denn auf der Klausur noch großartig passieren? Also Sie haben ja gerade gesagt, die nackten Zahlen sprechen Bände, das ist nicht viel Bewegung, es ist nicht viel Spielraum drin. Wenn es eh nichts zu verteilen gibt, das war ja mal die Idee, ne? Not und Elend zu verteilen, beziehungsweise den großen Reichtum klug zu verteilen. Wenn das eh nicht der Fall ist, sehe ich eh keine großartige Notwendigkeit in der Klausur, aber das kann ich nicht beurteilen. Wenn ich jetzt gerade höre, dass es noch Löcher im Haushalt gibt, unsere Version ist ja hervorragend ausgeglichen im Moment. Also in dem Sinne verstehe ich gar nicht, was Sie gerade für Streichorgien in der Verwaltung tun. Also.
Herr Abitz. Da wollte ich jetzt anschließen, weil wenn ich mir die Prioritätenlisten jetzt so angucke, dann unterscheiden die sich ja doch deutlich von den Prioritätenlisten, die wir aus den letzten Jahren kennen. Prioritäten 1, 2, 3, 4 oder sowas gibt es ja gar nicht mehr. Es werden die Maßnahmen in den Jahresscheiben dargestellt. Und da frage ich mich jetzt wirklich, welcher Handlungsbedarf besteht jetzt an diesen Prioritätenlisten irgendwie rumzuarbeiten? Gibt's da überhaupt einen Bedarf? Früher haben wir gesagt, okay, wir übernehmen die in Priorität 1 stehenden zumeist. Und wenn es eine Mehrheit für andere Maßnahmen gibt, die jetzt auf 2 oder 3 standen, dann mussten wir da irgendwie das so hinbekommen, dass es nachher irgendwie sich ausgeglichen hat. Aber ich sehe jetzt hier überhaupt keinen Bedarf. Jedenfalls bei den Prioritätenlisten verstehe ich das nicht ganz. Vielleicht können Sie mir erklären, wie das gemeint ist. Vielleicht habe ich da auch grundsätzlich ein Verständnisproblem.
Okay, gibt es denn jetzt weitere konkrete Fragen?
Also so richtig viele Fragen waren es nicht, war sehr viel Meinungsäußerung dabei, das wollte ich unkommentiert lassen. Hort-Fontane-Schule, wissen Sie, dass wir ein B-Plan-Aufstellungsverfahren laufen haben? Das läuft planmäßig, die frühzeitige Bürgerbeteiligung war ja jetzt, das wird entsprechend aufgearbeitet. Und wenn Planungsrecht besteht, dann kann man auch einigermaßen sinnvoll, Herr Fettke hat das ja auch zu Recht angemerkt, ich kann im Moment nicht genau sagen, was wir dort wie wo planen, weil ich noch nicht genau weiß, was bauplanungsrechtlich wie möglich ist. Deswegen gibt es im Moment dazu für 25 tatsächlich keine Ausgabeposition. Aber dass wir an der Fontane-Schule definitiv also einen Hort brauchen, das weiß auch jeder.
Nee, dazu bedarf es ja erstmal einen B-Plan. So.
Es gibt auch Fördermittel dafür, so habe ich das verstanden, weil der Umfang der Investition ist schon groß. Wir haben den Standort, wir haben uns in langem Ringen entschlossen, jetzt das so zu machen. Und jetzt ist es mehr als erstaunlich, dass in 25 da halt nichts ist. Naja, gut, das ist.
Also, Kulturfabrik. Die einzelnen Maßnahmen genau weiß ich nicht. Wir haben definiert, welche Sanierungs- und Maßnahmen möglich sind. Also Frau Retzlaff war in der Lage, dafür ein Förderprogramm aufzutun, dass wir da die entsprechenden Maßnahmen gefördert kriegen. Was genau einzeln dahinter steckt, müsste ich hinzuarbeiten, weiß ich aus dem Kopf nicht. Aber ich fand es gut, dass wir sagen, okay, dringende Bedarfe dort sind, mit Förderung entsprechend zu sanieren.
Herr Wende.
Dann gut, dann mache ich jetzt noch eine letzte Frage, weil die ich vorhin vergessen hatte. Wir haben jetzt wieder die 300.000 für den Festsaal drin, von denen wir, glaube ich, zumindest im letzten Jahr uns schon mächtig zerstritten haben und irgendwie knapp gesagt haben, wir wollen es eigentlich nicht und wir nehmen es raus, es soll erstmal ein Konzept vorgelegt werden. Jetzt haben wir weiterhin das Konzept nicht dafür. Die Grundsatzentscheidung soll gemacht werden oder soll nicht gemacht werden, ist weiterhin nicht getroffen. Meine Meinung ist weiterhin ablehnend. Jetzt gab es Kommunalwahlen, möglicherweise sind sozusagen andere Mehrheitsverhältnisse dann für so eine Idee da, dass die Gefahr besteht natürlich, aber ist das weiterhin jetzt sozusagen gewollt? Also ist das so, dass das jetzt gemacht werden soll? Also warum haben wir es jetzt im Haushalt, wo es noch keinen Grundsatzbeschluss dafür gibt? Also Sie erinnern sich, als wir die letzten Jahre hier immer Haushalt aufgestellt haben, hatten wir so einen Rahmenhaushalt bekommen, in dem erstmal nur das drin ist, was durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise durch Aufgabenübertragung gesetzlich geregelt gewesen ist. Diese 300.000 Euro haben keinen Beschluss und es gibt keinen regulären Auftrag dafür, dies zu tun. Und trotz alledem stehen sie im Haushalt. Wenn ich nach 300.000 Euro zur Sanierung zum Beispiel des Geh- und Radweges in der Lindenstraße, und zwar des bewohnten Teils, suchen würde, wüsste ich, wo ich sie finde.
Aber das ist doch der Antrag, den Sie stellen können. Also es ist doch nicht beschlossen, der Haushalt. Er steht zur Diskussion mit all den Punkten, die da drin sind.
Aber dann nochmal, wenn Sie so vehement, genauso wie ich, für Geh- und Radwege kämpfen, warum, und der Bürgermeister und die Verwaltung auch, warum ist der Festsaal wichtiger als der Geh- und der Radweg?
Die hat ja noch keiner Haushalt getroffen. Die hat doch keiner getroffen. Ja,
doch, durch das Vorlage dieses Haushaltes ist das erstmal eine Priorisierung. Erstmal aus der Verwaltung, nicht von Ihnen, nicht von mir, das ist klar. Aber durch die Verwaltung.
So, gibt es jetzt noch Herr Heiduck?
Ich habe bloß eine ganz kleine, banale Frage. Diese eine rote Tafel, finde ich die irgendwo hier aufgegliedert oder ist die irgendwo in einem Pool drin?
Die wird schlicht im Rahmen vom Haushalt, gibt keinen eigenen Haushaltsansatz, rote Tafel für Heideland, die zweite.
Dann würde ich für das Erste diesen Tagesordnungspunkt beenden. Wir haben ihn ja im nächsten Ausschuss nochmal drauf.